Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute eine spezielle Aufnahmefolge für euch, und zwar eine Crossover- bzw. Joint-Venture-Folge, und zwar Podcast, die Coach Potatoes und Football Now Podcast. Wir machen eine Gemeinschaftsfolge. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster und Moderator, und ich werde euch jetzt mal die drei Coaches, die noch mit dabei sind, jeweils vorstellen. Und zwar gibt es den Florian Döring, a.k.a. Kälte.
Hallöchen.
Hallöchen, er war früher Spieler in O-Line-Spieler und dann Trainer bei verschiedenen Stationen, Cobra Ladies, Berlin Adler, Berlin Thunderbirds und aktuell bei den Berlin Bears. Er gibt auch Seminare und Fortbildungen und Vorträge.
Und aktuellen Babypause.
Und aktuellen Babypause, okay.
Aber ansonsten alles richtig.
Gut, und dann nächster Gast, Carsten Stümpel, war Spieler auch in Berlin, dann Duisburg, Düsseldorf, und dann hat er angefangen, Trainer zu sein in Uerdingen bei den Tomahawks, bei den Damen Düsseldorf Blades, Düsseldorf Pandas Ladies Head Coach, Solingen Paladins Ladies, dann war er Head Coach in Mönchengladbach bei den Wolfpack Ladies und aktuell ist er bei den Krefeld Ravens Head Coach der U19 und Ladies Special Teams Coach. Hallo Carsten.
Ich bin gerade ein bisschen bluff.
Ja, so toll.
Das alles her? Das macht mir jetzt langsam ein bisschen Angst.
So toll wurden wir noch nie angekündigt.
Beim Wolfpack war ich nicht Headcoach, ja. Das muss ich nochmal korrigieren. Ne? Aber okay, ansonsten gut recherchiert.
Nicht Headcoach, okay, gut, dann ja.
Ja.
Aber du warst Coach, ja.
Ja, das habe ich gehört.
Und dann kommen wir noch für Football-Nachhörer natürlich bekannt. Martin Hanselmann, seit über 30 Jahren Trainer, Headcoach in Deutschland. Angefangen bei den Franken Knights, Düsseldorf Panther, Nürnberg Rams, Cologne Falcons, Würzburg Panther, Stuttgart Scorpions, Stuttgart Surge, kurz bei den Cologne Crocodiles. Und er war auch Headcoach der deutschen Herren-Nationalmannschaft, wurde damals Europameister 2001 und Sieger der World Games 2005. Hallo Martin.
Johannes, meine Güte, hast du aber alles abgelesen. Ich bin jetzt gerade ganz neidisch geworden, weil meine Kollegen so viele Stationen haben. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht.
Nee. Also wir hatten im Vorgespräch, Carsten hatte das gesagt, wir hatten hier jetzt eher schon das Gefühl, wir haben jetzt hier Jürgen Klopp jetzt quasi im Gespräch und wir so nur Sonderallee 15 Hinterhof.
Ja, nee.
Ja, mit einer Bierdose, ne?
Vom Bolzplatz. Nee, aber sehr schön, dass es geklappt hat. Ich meine, Johannes und ich hatten ja schon so vor ein paar Monaten über Instagram geschrieben und so die Idee entwickelt, ob wir da nicht mal was zusammen machen können. Und jetzt vor drei Wochen habe ich Martin beim Verbandstag getroffen, weil er da zwei Vorträge gehalten hat. Und dann bin ich ja mal, habe ich mir ein Herz gefasst und bin ich mal auf Martin zugegangen und habe mal gefragt, na Mensch, komm, wollen wir jetzt nicht mal.
Ja, genau. Wir waren ja sogar vor zwei Jahren damals, als wir unser Podcast-Projekt gestellt haben, auch schon immer in Kontakt per Instagram und hatten es damals schon vorgenommen. Jetzt hat es geklappt und auch noch ganz kurz zu mir für eure ganzen Hörer und so. Also ich selbst habe nie Football gespielt, bin aber leidenschaftlicher Fan und durch Martin damals schon im Fitnessstudio da war ich so 18, 19, immer so ein bisschen Kontakt zum Football gehabt und so ist unser Konzept entstanden, so von Fan als Außenstehender zu Coach und da dementsprechend die Fragen zu stellen. Ja.
Ich muss auch ehrlich sagen, also euer Podcast gefällt mir auch wirklich sehr gut. Also es gibt so drei Podcasts, die ich in Deutschland ziemlich gut finde. Das ist einmal eurer Podcast, dann ist es der von der Gafka, die haben bloß seit Dezember nichts mehr gemacht, und dann ist es Balltime, ne? Mit Harold Macmillan. Und das sind so die drei Podcasts, die ich dann so, was Thema Football angeht, immer in Deutschland ganz gerne höre.
Ja, vielen Dank dir. Ja.
Das ist ein Ritterschlag für uns, Johannes. Erstmal, also, sind wir platt.
Ja, und vor allem das Schöne ist, dass ihr auch gut über Coaches-Sachen redet. Das ist ja das etwas, weswegen wir das ja mal angefangen haben, weil wir festgestellt haben, alle reden sie nur über NFL. Ne, damals noch nicht über Taylor Swift, jetzt wahrscheinlich auch mehr über Taylor Swift, aber manche reden halt nicht so aus der Sicht von einem Coach, mit der Erfahrung von einem Coach. Und das hat ja irgendwie die ganzen Jahre irgendwie ein bisschen gefehlt. Und das finde ich halt schön, dass auch noch andere das endlich auch gemacht haben. Juhu.
Ja, ich meine, das ist ja bei euch auch, ihr sprecht mehr über den unterklassischen deutschen Vereinsfootball, aber habt da natürlich auch andere Football-Themen mit dabei, aus Coaches-Sicht natürlich. Und das ist auch so unsere Erfahrung. Also wir haben Hörer, das sind Fans, Spieler und auch Coaches. Da nimmt jeder was für sich mit und das ist echt spannend, was wir da immer für Feedback bekommen.
Ja. Ja, so seit letztem Jahr ist bei uns so auch mehr so dieser Verbandsaspekt mit reingekommen, seitdem das dann so losging mit so langsamen Absetzungen von Herrn Huber, hatten sich da bei uns immer mehr Verbandsthemen so mit eingeschlichen oder jetzt halt der Verbandstag vor 3 Wochen, wo Martin ja auch Stargast war, wo ich dann auch so ein paar Punkte angesprochen hatte, die ich so ein bisschen kritisch gesehen habe. Ja, aber ich habe so das Gefühl, beim Verband hört man auch langsam mal auch Podcasts und schneidet sich dann ab und an mal so kleine Sachen raus und versucht die auch umzusetzen.
Das hören wir doch. Mein Martin, da bist du vielleicht ein bisschen näher dran. Was merkst du, was sich da so verändert jetzt im Verband? Was sind da so deine Eindrücke?
Naja, also ich, obwohl ich in der ELF war, eine Zeit lang, bin ich ja ein Verbandskind. Also ich komme aus dem Vereinssport und war immer im Verband, tätig auch, habe da ganz lange gearbeitet, war auch Präsident des Bayerischen Verbandes mal und habe mich dann zurückgezogen, weil einfach im AFVD für mich eine Progression, eine Dynamik gefehlt hat. Jetzt gibt es da neue Wege, man geht neue Wege. Was eben sehr schade ist, finde ich, ist, dass die neue Präsidiumsriege oder Präsidentenriege jetzt erstmal so viel aufräumen muss, dass sie sich jetzt mit Rechtsstreiten rumärgern müssen, anstatt wirklich einfach mal zu sagen, hey, jetzt geht es den Sport weiter, jetzt geht einfach weiter und Schlusshaus vorbei. Klar, je weiter es nach oben geht, da geht es um Geld. Das ist mir alles klar. Das ist also, und es soll ja auch so sein. Es soll ja so sein, dass es eine Top-Liga gibt, in der Geld bezahlt wird, in der es Profis gibt. Ich seit vielen Jahren bemängel ich, dass der AFVD oder die GFL es nie geschafft hat, echte Arbeitsplätze zu schaffen. Also der Football generell in Europa ist so mein Problem. Ne? Es gibt andere Sportarten, da gibt es Arbeitsplätze. Also es gibt hauptberufliche Volleyballtrainer, es gibt hauptberufliche Basketballtrainer. Nur bei uns gibt es das ja im Großen und Ganzen nicht. Oder aber es sind Trainer, die halt aus dem Ausland kommen und für günstiges Geld dann irgendwo arbeiten. Aber jetzt normales deutsches Leben ist ja immer schwierig. Also um da wieder zurückzukommen, ich denke schon, dass sich da was bewegt. Ich denke, dass die das auch richtig anpacken. Aber sie müssen halt jetzt erstmal aufräumen. Und das wird bestimmt eine Zeit lang dauern, bis man da dann frei nach vorne arbeiten kann. Und klar, verändert einen so einen Job auch, weil man plötzlich nicht mehr frei reden kann und sagen kann, jetzt mache ich so und so, sondern plötzlich hast du eben andere Probleme noch, die du lösen musst. Also ich habe mich als Präsident nicht mehr aufstellen lassen. Das hatte jetzt nichts mit dem AFVD zu tun. Das gehört bestimmt auch dazu, aber weil ich festgestellt habe, ich bin reiner Leistungssportler. Also mich hat der Damenfootball und der Flag-Football oder die ganz jungen Leute einfach nicht interessiert als Präsident. Und das geht nicht. Du musst als Präsident für alle da sein. Das ist deine Aufgabe und die konnte ich auch einfach nicht erfüllen, weil mein Interesse einfach dem Leistungs- und Spitzensport gehört. Und da habe ich gemerkt, oh, das wird nichts für mich oder ist nichts für mich. Und habe mich dann auch nicht mehr zur Wahl gestellt. Das muss man einfach so sagen. Also deswegen wünsche ich dem neuen Präsidium natürlich alles Gute und viel Kraft, viel Energie, dass man da vorwärts arbeiten kann und auch vieles bewegen kann. Und vor allem auch in der Trainerausbildung. Ne?
Ich finde das auch gerade interessant oder wichtig, was du gerade gesagt hast, dass eben für die Athleten und für die Trainer da sein. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade für Athleten dieses ganze Verbandsthema sehr abstrakt ist. Die Leute aus dem Verband, gerade aus dem Präsidium, die kennt man nicht, man weiß nicht, was sie machen. Ich finde das schon mal sehr sympathisch. Gestern haben sie jetzt mal so ein Video oder so ein Reel auf Instagram veröffentlicht, wo sich das Präsidium mal vorstellt und so Fragen beantwortet, um sich halt auch mal nahbar zu machen. Das finde ich marketingtechnisch sehr wichtig. Und es ist egal, ob auf Bundes- oder Landesebene, man weiß immer nicht so genau, was der Verband eigentlich tut. Und ich denke mir halt auch, gerade jetzt unsere Verbände müssen halt damit lernen, mit den neuen Medien zu arbeiten, um halt auch die Basis zu erreichen. Es bringt halt immer nicht so viel, nur mit den Vorständen zu reden. Klar, die Vorstände kommen dann halt zu den Versammlungen und entscheiden letztendlich. Aber die Vorstände sind ja auch nur gewählt durch ihre Mitglieder. Und letztendlich sind die Mitglieder die Leute, um die es geht. Und die muss man halt auch irgendwo abholen, um vielleicht dann irgendwann mal Leute zu generieren, die dann auch irgendwann für den Verband weiterarbeiten. Weil ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, dass man einfach keine Leute findet, die Arbeit machen wollen.
Ja, beziehungsweise auch noch, sag ich mal, Feedback von der Basis haben. Ich meine, das klingt jetzt sehr sozialistisch, aber das ist etwas, was wir die letzten, ich sag mal, ich habe 3 Jahre lang Football gespielt, da wurde Robert Huber Verbandspräsident. Und 25 Jahre später war es immer noch. Und da hatte ich immer das Gefühl gehabt, das fehlte irgendwo so die täglichen, alltäglichen Sorgen, die man so hat. Ne, dass das alles dann, sag ich mal, relativ weit oben beim Verband irgendwo verloren gegangen ist. Ich kenne es ja aus dem normalen Vereinsleben, ne, dass der normale Vorstand manchmal sich überhaupt nicht für meine eigenen Sorgen nicht mehr interessiert, wenn du Pech hast. Ne? Und den Vorstand, den kennst du die Person nicht. Ne? Und wenn jetzt beim Bundesverband jetzt noch ein paar Ebenen da oben drüber ist, ja, dann wundert man sich irgendwann mal nicht mehr, dass der Spielball über 100 Euro kostet.
Ja, das, also da bin ich bei euch. Ich muss nur einen Stab mal über die ganzen Funktionäre brechen oder eine Lanze brechen. Unser Problem ist halt, dass es kaum jemand machen möchte. Mhm. Und das ja. Ehrenamt ist ein riesiges Problem. Ich habe das schon mal im Podcast gesagt, vor langer Zeit. Als ich Präsident war in Bayern, hatte ich auch Kontakt natürlich zum Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, also dem Landesverband für alle Sportarten, dem Herrn Lommer. Und ich hatte ihm damals schon gesagt, ich bin der Meinung, dass das Ehrenamt sich verändern wird. Und bevor man etwas revolutionieren muss, weil es einfach nicht mehr anders geht, sollte man langsam beginnen, Reformen einzubauen. Und für mich ist eine Reform, weil es auch eine riesige soziale Arbeit ist, jedes Vereins, jeder Verein und jede Vereinsarbeit, also da gehen wir mal weg vom Football, bin ich der Meinung, dass man hier hauptamtliche Leute braucht. Das geht nicht mehr ehrenamtlich. Und mein Vorschlag damals schon, und der steht bis heute, ich will ja nicht nur blöd herreden und dann keine Vorschläge geben, mein Vorschlag war damals schon, dass man hier in Bayern ist es so, wie das jetzt in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, in anderen Bundesländern, aber bei uns gibt es für so kleine Gemeinden, die keine hauptamtlichen Bürgermeister haben, eine Verwaltungsgemeinschaft. Und da sitzt dann eine hauptamtliche Mitarbeiterin und die bearbeitet Passanträge und also nur alles, was halt so ist, was im normalen Leben ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann man das denn nicht über die Landesverbände auch im Football anbringen, dass man eben, also jetzt Berlin, da sind ja ganz viele Vereine, oder auch NRW, da sind ja auch ganz viele Vereine, dass man sagt, hey, wir übernehmen die Passbearbeitung für alle Vereine, oder für 5 Vereine oder sowas. Dann zahlt jeder Verein dann da mal im Monat 200 Euro oder sowas und dann kann das ja eventuell eine Halbtagsstelle werden und die Passbeantragung wird nicht im Wohnzimmer von irgendjemandem gemacht. Also das war jetzt so mal mein Vorschlag dafür. Sicherlich nicht ausgegoren, sondern einfach mal ein Brainstorming gewesen. Aber ich habe halt wirklich das Problem, dass die Ehrenamtler, und ich verstehe das ja, ich verstehe das wirklich, dass das Leben ist heute so vielfältig. Früher war das klar, da sind die Leute auf die Arbeit gegangen, am Wochenende hatten sie ihren Schrebergarten, saßen mit Leuten zusammen, mit Freunden. Aber wir haben heute so eine Reizüberflutung von so vielen Dingen. Und dann erfordert es noch, dass du, also ich sage jetzt mal, Skifahren gehst, dass du Urlaub zu einer gewissen Zeit brauchst, dass du dich um andere Dinge kümmerst. Und dann fällt halt das Ehrenamt oftmals hinten runter. Und da wäre mein Vorschlag, sich mal eine Reform zu überlegen, wie könnten wir Vereine da tatsächlich entlasten über irgendwelche Einrichtungen. Da gibt es zwischenzeitlich, das ist verrückt, da gibt es Firmen, die das machen. Ich glaube, eine heißt Club Talent, da hatte ich mal einen Vortrag gehalten bei denen. Die beraten Vereine in solchen Dingen und wie sie an hauptamtliche Mitarbeiter kommen und so weiter. Und da frage ich mich schon, das ist doch eigentlich die originäre Aufgabe eines Verbandes.
Ja, ich denke halt, die erste Aufgabe müsste sein, von einem Verband präsent zu sein. Also bei den Spielen, auch gerade unterklassig, präsent zu sein, wie man immer so schön sagt, Türklinken zu putzen, um A, sich bekannt zu machen und seine Mission vorzustellen. Was mir mal halt zum Beispiel fehlt, gerade hier beim Berliner Verband, da werden jetzt zwar Reformen dann mal so kleckerweise vorgestellt, leider sehr kurzfristig immer, von der Ansage bis zur Umsetzung, das ist leider immer sehr knapp bemessen, die Zeit. Aber was mir fehlt, ist dann halt so dieser große Masterplan. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Um die Leute dann vielleicht auch mal mitzunehmen, zu werben und vielleicht darüber dann halt auch zu aktivieren. Wenn ich nicht weiß, was der Verband eigentlich macht und wer er eigentlich ist, dann habe ich auch eine große Hemmschwelle, da mitzumachen. Also das wäre eigentlich schon mal so ein Schritt. Und ich glaube, NRW zum Beispiel hat das mal gemacht oder macht das immer noch, dass die zum Beispiel Sponsoren haben als Verband, war mir mal so. Und darüber könnte man ja dann die eine oder andere Stelle dann halt finanzieren, die wichtig wäre. Und bei mir wäre das halt immer so, in meiner perfekten Welt, fang erstmal an, eine Stelle für Geld zu sammeln, ja, Crowdfunding, wie man das immer so schön nennt. Und die zweite Stelle wäre Grassroots, ja, in die Schulen zu gehen und um dort dann einen Pool anzuzapfen für junge, zukünftige Footballspieler und Spielerinnen.
Ja, und ich sehe den Verband immer so eine Art von Steuerung, Richtlinien, Rahmenbedingungen schaffen. Thema Ehrenamt zum Beispiel, seit Jahren haben wir eine Ehrenamtspauschale von 80 Euro. Und ich sag mal so, als Bundesverband hast du ja ein anderes Standing als jetzt nur ein kleiner Landesverband Schleswig-Holstein zum Beispiel. Ne? Da könnte man gegebenenfalls auch politisch ein bisschen mal drauf hinwirken. Ich meine, als Coach kriege ich, glaube ich, jetzt momentan 300 Euro Übungsleiterpauschale, aber ein Teammanager kann nur 80 Euro kriegen. Und ich behaupte mal, gute Teammanager machen mindestens genauso viel Arbeit wie ein Headcoach, wenn nicht so noch viel, viel mehr. Und da finde ich ja zum Beispiel diese 80 Euro ja, das verfahren die in 2 Tagen manchmal.
Ja, das müsste man aber dann politisch lösen, denn das ist ja von der Politik vorgegeben. Mhm. Ja. Ich möchte es nochmal aufgreifen mit dem Verband und dem Leben darin. Also da ist schon auch etwas, was mir fehlt. Also im AFVD war das nie da. Zumindest war es nicht transparent. Aber es fehlt auch in den Landesverbänden, finde ich, eine echte Vision. Mhm. Also ich habe noch nie in einem Verband etwas von einer Vision gehört. Und wenn es nur die Vision wäre, zu sagen, wir möchten in den nächsten 5 Jahren so und so viel mehr Jugendspieler im U16-Bereich. Also die Vision muss ja nicht sein, wir wollen 5 GFL-Vereine in unserem Landesverband oder also das muss ja alles gar nicht sein, sondern wenn man eine Vision hätte, zu sagen, hey, wir wollen, ich möchte als Präsident in 5 Jahren sagen können, oder wir möchten als Präsidium sagen können, wir haben den Anteil an U16-Spieler um 35% erhöht. Dann wäre da mal eine Vision und an die kann man sich anlehnen und kann die dann auch verfolgen und mit Ideen füllen und so weiter. Und da gebe ich euch recht, das ist nicht der Fall. Ich muss aber sagen auch, also ich gebe euch uneingeschränkt recht. Also da gibt es ganz viele Dinge, die gemacht werden müssen. Aber ich weiß aus meiner Arbeit als Funktionär und auch als Trainer und auch als Trainerausbilder, dass wir natürlich oder dass die Funktionäre natürlich auch nur 24 Stunden am Tag haben und meistens irgendwie was arbeiten. Und dann ist es schon so, egal ob Männlein oder Weiblein, wer dann da arbeitet ehrenamtlich und wie du sagst, Carsten, dann eben 80 Euro bekommt als Ehrenamtspauschale, dann sagt natürlich der Partner irgendwann, du, da könntest aber auch die Zeit mit uns verbringen, ne? Also wegen der Kohle in den Stunden, das ist nicht witzig. Und ja, da eben wäre der erste Weg zu sagen, wir müssen das aufbrechen. Aber wir wissen ja auch, wie lange es in Deutschland dauert, bis irgendwie sowas mal ankommt und man das vorwärts bringt. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, die Arbeit der Vereine, egal Kultur, Sport, völlig egal welcher Verein, die ist ja sozial, vom Staat wäre die überhaupt nicht zu tragen, was diese Ehrenamtler überall machen, was da passiert und was da wirklich Tolles passiert. Und da, glaube ich, müssen Umdenken passieren, dass eben die Gesellschaft sich verändert hat und so auch der Sport sich verändern muss. Das Vereinswesen, die Kultur ja genauso, will ja nicht nur auf den Sport rumreiten, sondern dass sich das alles verändern muss. Und das aber ist meiner Meinung nach, glaube ich, schon eine politische Frage, ob man das hinkriegt. Aber da müssten wir eben auch Lobbyarbeit betreiben in der Politik und müssten da vorwärts kommen.
Ich glaube, was der deutsche Verband, also der Bundesverband, aber auch der Berliner Verband, bei anderen weiß ich es nicht, noch an Problemen haben, ist zum Beispiel ein tief sitzendes Misstrauen, was sich über die Jahre aufgebaut hat. Wenn ich das hier in Berlin halt sehe, ja, der Berliner Verband, das Präsidium versucht Dinge zu ändern, aber die Vereine machen halt nicht mit. Der Verband beschwert sich, dass wenn sie einen Tag machen, wo sie dann mal eine Mitgliederversammlung dann abhalten wollen, um die nächsten Dinge zur Abstimmung zu bringen, dann kommt keiner. Oder man bietet halt einen Workshop an zum Thema, wie gehen wir halt in Berlin mit dem Jugendabwerben um? Was können wir uns da für Richtlinien setzen? Kommt halt keiner oder antwortet noch nicht mal auf die Einladungs-E-Mail, weil das in Berlin teilweise mal so chaotisch lief, dass man gesagt hat, okay, lass den Verband sein, Hauptsache die unterschreiben die Spielerpässe und da gibt es einen Liga-Obmann, der dann irgendwie die Liga regelt. Alles andere machen wir, ist uns egal. Und das muss man immer überwinden.
Ja. Und das Problem sich auch bei Verbandsarbeit, da gebe ich immer ganz recht, ist es ja auch eine gewisse Art Politik. Ne? Wenn im Vorstand vom Verband sitzt, dann musst du halt die Leute auch wirklich abholen, ganz viel PR-Arbeit arbeiten und seien wir mal ehrlich, hatte jeder bestimmt schon mal erlebt, dass man sich sagt, oh, was haben die sich da gedacht? Ne? Bei mir aktuelles Beispiel, 8 Spiele in 11 Wochen mit viel zu kleinem Kader. Sportlich, da könnte ich natürlich sagen, haben die Lack gesoffen? Auf der anderen Seite sage ich, ey, die haben erstmal geplant, die können ja nicht wissen, wie es bei mir ausschaut. Ja. Ne? Es ist immer ein Aufschlag, ne? Aber das muss man auch immer wieder mal abholen. Und das Problem ist, je öfter sowas passiert, desto müder wirst du eigentlich immer Verständnis zu zeigen. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, ne, in so einem Verband, in so einem Vorstand, ne, jetzt auch mal ein bisschen, sag ich mal, PR zu machen.
Genau, also ich finde auch, wäre eine gute Möglichkeit. Ob das realisierbar ist, weiß ich nicht. Die arbeiten ja auch alle noch, die Vorstände und die Präsidenten, aber einfach Leute abzuholen. Jetzt ist es in Berlin natürlich ein bisschen einfacher als in Bayern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja jetzt Jugendtrainer geworden, also für die Landesauswahl in Bayern, für die U18 ist es, bin ich jetzt Trainer geworden. Aber wenn ich mir jetzt die Spiele alle anschauen sollte, dann fahre ich aber natürlich in Rothenburg, wenn ich nach München fahre, gleich mal 250 Kilometer einfach. Ne? Und dann ist da auch der ganze Tag weg. Und Benzingeld sind dann gleich 200 Euro weg, wenn ich das dann einreiche. Und dann summiert sich das schon. Also es gibt schon immer für und wider und Dinge, die man abwägen muss und Dinge, die man probieren muss. Und jeder hat natürlich seine Wahrheit und jeder glaubt, dass sein Problem das Wichtigste ist. Dann haben wir auch die ewig gestrigen Leute, die seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, einen Verein führen und das schon immer so gemacht haben und auch nicht willens sind, das zu ändern. Also man muss schon sagen, die Vorstände haben da schon auch eine Mammutaufgabe, oder die Präsidenten, das alles zu machen. Und wir können sie auch runterbrechen in die Vereine. Da sieht es ähnlich aus, würde ich sagen. Das ist auch so. Ne?
Ja, was du sagst, so die ewig gestrigen. Ich erinnere mich nochmal an den Verbandstag, der vor ein paar Wochen war. Und da wurde ja dann so mal geguckt, wie viele Trainer waren denn jetzt da. Es waren ungefähr 200. Aber zum Vorjahr waren es auch ungefähr 200. Also viel hat sich da nicht getan. Ne? Und neben den ehrenamtlichen Leuten, die im Verbandsvorständen, also im Verband oder im Vereinsvorständen arbeiten, haben wir eben leider auch einen Trainermangel zurzeit. Ne? Also es hapert überall am Ehrenamt.
Ja, und dass ich den Verband so ein bisschen, sag ich mal, der Verband ist ja eigentlich im Prinzip dazu da, um, sag ich mal, das Footballgeschehen in Deutschland zu organisieren, zu gewährleisten und Football voranzubringen. Ne? Und da sehe ich dann halt, die müssen halt übergreifend gucken, okay, wo sind gerade unsere Probleme? Klar, Flag Football ist eine große Chance mit Olympia und so weiter und so fort, ja. Aber wie kriegen wir, sag ich mal, die Jugend, sage ich mal, beispielsweise gerettet? GFLJ mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Ne? Aber die anderen Jugendmannschaften, ne?
Inwiefern machst du dir da Sorgen? Wieso?
Naja, also GFLJ muss ich sagen, beim letztjährigen Playoff-Spiel Düsseldorf gegen Stuttgart mit 104-0, da habe ich dann tatsächlich sagen müssen, das Projekt GFL Jugend ist gescheitert.
Darüber haben wir auch in unserem Podcast gesprochen.
Ja.
Ist ein deutliches Indiz. Wir sehen das auch momentan, reduziert sich das Ganze wie eine gute Soße auf Düsseldorf Panther-Jugend und halt Berlin-Adler. Das sind gerade so diese zwei Teams, die gerade angesagt sind. Und bei den anderen kriegt man gar nicht mehr so viel mit.
Ja, ich würde es ein bisschen ausweiten, denke ich. Köln. Crocodiles machen eine gute Jugendarbeit. Im Süden ist es Schwäbisch Hall. Fürstenfeldbruck, die Razorbacks, die sind gut. Stuttgart und München würde ich erst im Kempten. Nee, eigentlich GFLJ ist München und Schwäbisch Hall. Ne? Fürstenfeldbruck, das sind so die.
Aber wo wir gerade dabei sind, was hältst du denn von der neuen U20-Regelung? Die ist ja sehr kontrovers eingeschlagen, die Bombe.
Ja, also mir hat man erklärt, dass international wohl U20 gespielt wird und dass man es aus diesem Grunde, um international auf der Ebene zu spielen, ich habe es nicht nachgeguckt, ich habe es nicht recherchiert, also ich glaube das jetzt erstmal, dass man mir sagte, die IFAF, also wenn die Jugend an Europameisterschaften teilnimmt, Weltmeisterschaften teilnimmt, dass es eine U20 ist und das war der auslösende Grund dafür. So hat man es mir gesagt. Wenn das so ist, dann war es natürlich blöd kommuniziert. Dann hätte man es auch offen und ehrlich so sagen können. Dann war es irgendwie ja, komisch kommuniziert. Und was man natürlich nicht, also kann ich jetzt hier aus dem Süden sprechen, was man nicht tun darf, ist das nur auf die Jugend GFL ausweiten und die anderen Vereine dann eiskalt im Regen stehen lassen, die eine harte Jugendarbeit machen. Denen jetzt die Spieler, die 19 geworden sind, eigentlich für die erste Mannschaft, also dritte Liga oder sonst irgendwo, wirklich gut getan hätten, da können die auch mitspielen. Und die suchen sich natürlich jetzt alle GFL-Jugendmannschaft, weil sie nochmal U20 spielen wollen. Ne?
Ja.
Und die Frage ist, ob die wieder zurückkommen zu den Vereinen.
Kommt mir bekannt vor, diese
Ja,
Argumentationskette.
so haben wir
Ja.
auch argumentiert. Ja. Also,
Ja.
das jetzt nur auf GFL Junior zu belassen, empfinde ich als großen Fehler. Komischerweise, gerade wieder hier in Berlin, will man jetzt halt beschließen, die U16 zu einer U17 zu machen. Dann hast du halt oben noch die GFLJ mit U20. So, und das heißt jetzt also für die kleinen Teams, die jetzt also dann, was sind das jetzt, 17-Jährige haben bis 18-Jährige und der 19-Jährige geht dann zur GFLJ. Das kann doch auch nicht gewollt sein.
Nee, schwieriges Thema. Auf der anderen Seite kann natürlich jeder Landesverband das jetzt selbst verändern, denke ich. Die Ligen unterhalb der GFLJ sind ja Landessache. Also das heißt, die Länder könnten jetzt auch hergehen und könnten sagen, okay, gut, dann machen wir unsere Jugend halt auch auf U20. Also ich glaube, so müsste es funktionieren. So müsste der Föderalismus funktionieren. Und die GFLJ ist ja dem AVD unterstellt und die Bayernliga jetzt bei uns in der Jugend ist ja dem Land unterstellt. Also kann schon sein, dass der AVD das hätte gar nicht ändern können. Es ging halt sehr schnell, ne?
Ja, und wir
Ja.
haben auch von den GFLJ-Teams gehört, dass sie teilweise nicht so wirklich informiert darüber waren. Also es gab jetzt keinen Diskussionsprozess oder sowas oder eine Entscheidungsfindung, wo sie jetzt involviert gewesen wären. Sie wurden halt auch vor Tatsachen gestellt. Für die Falcons ist das ja richtig bitter gelaufen. Die sind ja dann aus der GFLJ dann ausgeschieden aufgrund der neuen Ligaeinteilung. Die Spandauer Bulldogs durften erst gar nicht hoch, weil sie dann zu viel gewesen wären. Ich weiß nicht, ob diese Nord-Süd-Einteilung Sinn macht, weil wenn du jetzt ein Düsseldorfer Team hast, was nach Dresden fahren muss, vielleicht dann, ich weiß nicht sogar, ob die Sonntag spielen, keine Ahnung, aber wir reden hier immer noch von Jugendlichen, von Schülern und Auszubildenden, die dann am Montag wieder in die Schule müssen oder arbeiten müssen. Also ich weiß nicht, ob das alles so praktikabel ist.
Und da wird auch noch ein anderer Faktor kommen. Das habe ich mal hier in Bayern einfach so mal reingeworfen. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir die Jugendspiele mittags noch machen können, wenn das immer heißer wird.
Ja.
Und da habe ich dem Verband schon gesagt, Leute, bitte nicht erst, wenn einer tot umgefallen ist. Dann ist wieder alles, oh Gott, das ist so schlimm. Sondern es ist so, das ist Fakt, die Mittagshitze, das ist ja, also letztes Jahr im Sommer war das ja teilweise brutal.
Ja.
Und da muss ich sagen, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir die abends spielen lassen können, genauso wie die Erwachsenen, also später, denn auch um 3 Uhr, das ist ja Hölle, wie heiß das zwischenzeitlich ist bei uns. Ne? Das sind wir einfach nicht gewohnt. Ne?
Ich kann
Ich
mich
wollte
auch
gerade
noch
sagen,
an.
ich kenne es aus Spanien, ne? Da wird ja auch sehr spät abends trainiert, unter Flutlicht, schön auf Kunstrasen. Okay, die haben ein bisschen mehr Erfahrung mit solchen Wetterlagen. Ja, da haben wir natürlich andere Probleme, ne? Wer hat schon alles Kunstrasen und Flutlicht, ne?
Ja, ich kenne das auch noch aus früheren Tagen der GFL Junior. Da hat man zum Beispiel die Saison bis vor die Sommerferien beendet. Ja, in der Zeit, wo es dann nicht so heiß wird. Und dann waren die Jugendspieler, die dann mit Abschluss der GFL Junior Saison waren sie dann halt frei für die Herren. Ne? Aber ich weiß halt auch nicht, warum man jetzt die Playoffs in den Sommerferien legt, wo man dann Gefahr laufen muss. Und da würde ich jetzt mal das Problem auch bei Stuttgart vermuten, da das Spiel in den Sommerferien war, dass da gar nicht auf das volle Team zugegriffen werden konnte, weil die vielleicht einfach nicht da waren.
Ja, es kann natürlich
Kann
sein,
sein,
ne?
wir wissen es nicht.
Oh. Oder ich weiß nicht, die Österreicher, glaube ich, haben die Jugendsaison dann im Herbst, ne?
Auch nicht schlecht.
Ja.
Spätsommer? Also,
die haben das gemacht, um die Coaches-Ressourcen besser zu nutzen. Dass eben die Trainer, gerade die Vollzeittrainer, ich weiß, es beim Schuhan war das so, dass das eben alles genutzt werden kann, wenn du einen Vollzeittrainer hast, dass der dann eben im Herbst die Jugend gemacht hat. Ne? Also,
Markus Meyer aus Italien hat uns das ja mal berichtet. Da läuft ja das ganze Jahr über Football und dass dann zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt dann Männerfootball läuft, dann kommt Jugendfootball und so nimmt man da halt die Trainer dann halt mit rüber ins Jugendteam, um die dann halt vollumfänglich zu nutzen. Ja.
Gibt es da nicht Probleme mit dem Fußball, dass du dann auf dem Platz nicht kannst und so im Herbst?
Das wirst du immer haben. Das
glaube ich nicht. Ja, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
Okay.
Gibt es nur noch Randerscheinungen? Also manchmal, ich habe es mal im Benrad erlebt, da mussten wir so eine Diskussion führen, dass die Düsseldorf Panther den Rasen da komplett kaputt treten, bei den 5 Heimspielen, die sie hatten. Ne, während der VfL Benrad schon mit Schraubstollen da durchgeflügt ist. Lassen wir das mal beiseite.
Wir haben hier eine Frage bei den Zuschauern, die könnte vielleicht Martin Hanselmann beantworten. Da schreibt Sabrina Müller, wie funktioniert es dann an den Highschools? Friday Night Lights, bekommen die reisenden Schulen dann schulfrei?
Ja, wie läuft funktioniert das so. Es ist hier eine Schulveranstaltung und wenn das weitere Reisen sind, dann reisen die auch mal einen Tag vorher an und haben dann Zeit, aber das wäre auch meine Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich fände das schön, wenn wir öfters mal Friday Night Light Game hätten. Ich finde es schön und klar muss man dann darüber sprechen, wie weit, also das ist Düsseldorf, Dresden, glaube ich, das wäre schwierig, aber warum nicht für den Leistungssport, also Jugend GFL, würde ich jetzt mal darunter zählen, nicht mal eine Schulbefreiung probieren. Ne? Zu sagen, hey, können wir eine Schulbefreiung haben, wir fahren Freitag früh schon los, spielen am Abend Football, bleiben über Nacht und fahren am nächsten Tag wieder nach Hause oder so. Also das ist alles mit Kosten verbunden. Jetzt prügeln mich die Vorstände gleich wieder. Jetzt sind wir wieder da, was wir vorhin sagten. Jetzt kommt der Trainer in mir durch. Aber dann kommt sofort der Vorstand auch und sagt, hey, Schluss, aus, vorbei. Ne? Aber ich finde diese Friday Night Light Games sehr toll. Also ich finde die in Amerika auch immer toll. Das ist schön, dass da ist richtig was los. Da sind ganz viele Leute da. Aber ja, dort ist es eine Schulveranstaltung und die werden ja von der Schule gefördert und die kommen dann mit dem Schulbus zum Spiel einfach gefahren.
Ja, das hattet ihr in eurem Podcast ja schon mal erwähnt gehabt, ne? Dass man vielleicht mal in Deutschland oder in Europa mal anders denken muss, dass man Football in Europa generell anders denken muss als in Amerika, ne?
Ja,
ja. Dass man es da anpasst und auf unsere Gegebenheiten und kulturellen Vorgaben auch, ja.
Deswegen genieße ich so eine Conventions halt auch mal mit Vorsicht. Also ja, die Leute, die dort eingeladen werden, sind alles Fachmänner, Experten, gar keine Frage. Aber wenn sie halt aus Amerika kommen, haben sie eben halt eine andere Problemgrundlage als wir hier in Deutschland. Ne? Also Martin wird es bestätigen können. Ich meine, wir trainieren dann halt 2 bis 3 Mal die Woche mit 1,5 bis 2 Stunden. Sind froh, wenn wir da halt irgendwie einen Fußballplatz kriegen. Also vom Trainingsequipment gar nicht zu reden. Also da haben wir andere Herausforderungen. Und gerade so Conventions geht mir halt so das Thema Jugendarbeit halt auch so ein bisschen ab. Ne? Also das wird da mal selten besprochen, bis gar nicht besprochen.
Ich meine, ich weiß es nicht. Ich sitze ja nicht mit dem Gremium, aber vielleicht ist es ja die Idee einer U20 zu sagen, wir wollen da unseren eigenen europäischen oder deutschen Football mal suchen oder finden. Denn es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, wir spielen eine Sportart, die eigentlich für die Schule gemacht ist. Und die spielen wir in unserer Sportkultur als Verein, im Vereinswesen. Und da stoßen wir natürlich immer an Grenzen. Das ist so. Vielleicht könnte man auch sagen, die Vereine müssten mehr versuchen, mit Schulen zu kooperieren. Auch das, also ich will jetzt da nicht sagen, ja, macht mal und schaut mal, sondern da auch gleich einen Lösungsvorschlag mit angeben. Vielleicht gibt es das Düsseldorf Typhoons, ganz, ganz tolles Beispiel. Der Jens hat da ganz tolles Arbeit gemacht, hat ein super Programm aufgebaut. Und dann sieht es natürlich so aus. Ich möchte ganz kurz noch sagen, die trainieren dort aber auch nicht öfter als 2 Mal mit Ausrüstung. An der Highschool oder auch an den am College. Aber sie haben halt viel mehr Meetings und das ist halt im Klassenzimmer. Das ist halt wie Schulunterricht. Das heißt, die werden dazu verpflichtet, das ist ein Schulunterricht, das ist einfach eine Schulstunde und dann sind die auch da und machen nicht wie bei uns, oh, jetzt habe ich was anderes zu tun und das macht es halt so schwierig bei uns. Ist einfach dieses Football-Knowledge so rüberzukriegen, dieses Football-IQ, dann fehlt dir wieder 1, 2 Wochen und Das macht's müßig, aber ich habe auch da keinen Lösungsvorschlag, wie wir das ändern könnten.
Da würde ich dich mal um eine Einschätzung binden. Also wir sehen ja zurzeit, dass der U19 Elver Tackle Football wegbricht. U16 sieht nicht viel besser aus. Laut Peter Springwald aus NRW, er sieht das jetzt so, dass so diese U13-Bereiche jetzt gerade so einen starken Jahrgang haben oder beginnen wieder aufzubauen und dass das dann in zwei, drei Wochen, Wochen wäre schön, in zwei, drei Jahren dann nach oben schwappt, in die U16 und U19 und dass dann alle Probleme quasi beseitigt werden. Wie siehst du das?
Naja, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, die man politisch und diplomatisch
Willkommen bei den Couch Potatoes.
Ich möchte wegschicken, dass, also ohne dass das jetzt völlig falsch aufgefasst wird, aber ich glaube, dass das Mindset im Flag Football ein anderes ist als im Tackle Football. Und natürlich auch das Mindset der Coaches. Und mir wäre es wichtig, dass wir auch eine Struktur definieren und auf die Reihe kriegen, wie denn dieser Transfer vom Flag zum Tackle funktionieren soll. Also da würde ich mir sehr viel Hilfe und Unterstützung wünschen. Ich bin ganz bei euch. Ich hatte heute erst eine interessante Diskussion mit einer Mutter. Da geht der Sohn jetzt an die Highschool. Der trainiert bei mir und dann ging es halt eben, ja, die Verletzungen und wie ist das denn und da Concussion und so. Und ich bin froh, dass es soweit ist, dass die Concussion so ein Thema geworden sind, dass wir die Spieler wirklich auch schützen. Aber der Transfer jetzt von Flag zu Tackle, den würde ich gerne eben wirklich mal näher definiert haben, wie wir das denn anstellen, dass die dann auch wirklich rüberkommen. Also ich kenne hier in Bayern den Philipp Kimmelmann, das ist ein sehr bekannter Flag-Football-Trainer, schon ganz, ganz lange. Und der sagt ganz klar, er macht Flag dafür, dass die Jungs dann später Football spielen und Tackle-Football spielen. Das ist sein Ziel dabei, dass er möglichst viele da reinbringt. Das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir die dann da reinbringen, weil sonst, glaube ich, werden nicht viel übrig bleiben.
Ja, das Problem ist ja, das hatten wir auch mal besprochen, dass Football ja momentan immer teurer wird. Ne? Ich rede jetzt nicht vom Mitgliedsbeitrag, sondern einfach nur beispielsweise einen Footballhelm neu kaufen. Früher konntest du dir den Adams irgendwas kaufen, in Hoffnung, dass du in drei Monaten wieder mehr Geld hast, dass du einen vernünftigen Helm kaufen kannst. Inzwischen gibt es ja, glaube ich, Helme neu nicht unter 250 Euro. Und das ist ja für manche dann auch so wirklich so ein Aff, ne? Schwierig. Wenn Eltern mich dann fragen, so was muss ich denn ausgeben für eine Ausrüstung, muss ich mir erstmal tief durchatmen und sagen, Gott sei Dank, wir haben noch ein paar Leihhelme. Jetzt wird es langsam teuer. Das ist ja auch noch so ein ganz kleines Problem, weil da kann der Verband ja leider nichts dazu beitragen. Das Einzige, wie gesagt, Spielbälle ist ein anderes Thema. Da bin ich ja schon froh, dass es da eine neue Regelung gibt.
Ja. Und das ist schon mal ein bisschen. Aber vielleicht könnte man auch bei den Ausrüstungen irgendwie was finden. Ja, aber da gibt es zu viele Anbieter, da kann man sich auch nicht auf einen stützen, sondern das muss ja frei bleiben, denke ich, in der Marktwirtschaft. Mhm. Da werden wir kaum eine Chance haben. Ja, Carsten, ich muss dir aber ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass Geld, also ich in Süddeutschland, Geld eigentlich nicht das Problem ist bei den Eltern. Sicherlich beim einen oder anderen, aber grundsätzlich mal, also was die Leute für ihre Kinder ausgeben, das ist schon immens, ne? Also das ist schon echt immens, ne?
Aber dann ist die Frage, welche Zielgruppe wollen wir denn ansprechen? Ich meine, einkommensschwache Familien werden dann halt schon Herausforderungen gestellt, weil es ist ja nicht nur die Ausrüstung, weil wenn du jetzt in einen Verein eintrittst, gut, dann hast du deinen Monatsbeitrag. Dann heißt es auf einmal, naja, wenn ihr jetzt Teamklamotten habt, müsst ihr halt auch noch bezahlen. Der Bus möchte bezahlt werden. Ach, übrigens, eine Teekasse haben wir ja auch noch. Wenn ihr da also jetzt noch Getränke haben wollt, dann müsst ihr auch noch bezahlen. Und dann läppert sich das auf einmal. Und dann stehst du als Eltern da und so, was ist denn hier los?
Die verstecken bei Kleinkosten manchmal, ne?
Ja, also wir werden sicherlich kein Feldhockey, ne? Also im Hockey ist es, glaube ich, schon ein bisschen elitär, das Ganze. Das werden wir sicherlich nicht. Das gibt die Sportler auch nicht her. Und ich möchte schon auch, dass unser Sport offen ist für alle Menschen, egal welche Herkunft und welche soziale Herkunft sie sind. Denn das sind gute Footballspieler, das sind gute Typen und ich glaube, dass wir da sehr viel mitgeben können. Ich will jetzt nicht zu konservativ klingen, aber vielleicht ist es, das ist ja auch ganz schwierig, aber vielleicht ist es auch die Aufgabe eines Vereins, sich hier die Waage zu halten, dass wir wirklich offen sind für alle und alle mitnehmen können. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wenn du in Berlin in irgendeinem Brennpunktviertel deinen Footballverein hast, dann wird es eng, ne? Dann wird es wahrscheinlich eng, das hinzukriegen. Aber ich habe da keine Lösung, gebe ich ehrlich zu.
Aber ich muss auch ehrlich zu
Habe ich
sagen, weil
keine.
jetzt ja auch gerade bei den Kommentaren jetzt auch wieder so nach dem Verband gefragt wird, der dann den Elver-Football unterstützen soll. Alles kann der Verband halt auch nicht regeln. Ne? Also da muss man halt auch mal im Verein gucken, was können die vor Ort regeln? Wo können die Programme und Ideen fahren, um die Leute zu akquirieren? Das kann halt nicht alles der Verband machen. Dafür ist halt auch nicht da. Also ich finde, ein Verband kann gewisse Dinge unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ein Verband sowas eben wie so eine Handwerkskammer wäre, wo man halt auch hingehen kann, zum Beispiel auch vereinsrechtliche Fragen hat, um die zum Beispiel zu klären oder so Workshops bekommt, wie kann ich sportkaufmännisch am besten arbeiten oder so, ne? Was brauche ich, um einen Verein aufzubauen und so eine Geschichten. Aber alles andere, ne? Da müssen die Vereine auch mal anfangen, selbstständig zu arbeiten und nicht immer die Hilfe oder Hilfe von außen zu erwarten. Weil sonst brauche ich auch
Hilfe
keinen
passiv
Verein.
zu erwarten
Ja.
manchmal. Das habe ich jetzt hier in Nordrhein-Westfalen manchmal erlebt, dass man passiv darauf wartet, dass der Verband was macht. Wobei ich sage, Nordrhein-Westfalen ist der Verband ja noch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr rührig. Wenn du da einmal den Peter Springwald anrufst, der geht auch ran. Ne? Und im Zwiegespräch findet er auch mal ganz schnell eine Lösung. Aber der Verband kann ja nur steuern. Steuern heißt ja nicht, dass er selber läuft. Ne? Laufen müssen schon die Pferde vorm Karren und das sind die Vereine.
Ja, und wenn wir das mal definieren, wer ist denn der Verband? Das sind ja die Vereine. Das sind wir
Ja.
ja alle. Wir sind ja der Verband. Und die Verantwortlichen im Verband, im besten Falle verwalten sie uns.
Ja.
Aber wir als Mitglieder sind schon auch gefordert, Dinge dann zu erbringen und Dinge zu tun. Und ich erinnere mich da, ich weiß gar nicht, wann das war, hatten wir Trainerausbildung in Bayern, und plötzlich kommt einer, ja, wo ist denn der Pausenkaffee? Da muss er einen Pausenkaffee geben, der Verband muss einen Pausenkaffee bezahlen. Dachte ich mir, alter Schwede, wo sind wir denn jetzt hingekommen? Ne? Also A, kannst du da vorlaufen in die Kantine, kannst du einen Kaffee kaufen, ne? Dann da haust du einen Euro rein und ziehst eine Tasse Kaffee. Das geht, aber also da habe ich mir auch so dieses Anspruchsdenken gedacht, was erwartet ihr denn? Ne?
Ist
Und
ungefähr so, wenn Kälte sich Kartoffelsuppe vom Verbandestag wünscht.
Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite, ne, ich meine, was kriegt der Verband für Geld? Ne? Es gibt halt die Lizenzgebühren und so weiter und so fort. 8 € pro Spielerpass, ne? Pro Zeitleinpass vielleicht auch noch ein paar Euro. Ne? Das ist jetzt nicht, dass man da Millionen verdient beim Verband. Da denken ja manchmal, der Verband, der scheißt das Geld.
Deswegen ist ja die Idee gewesen, sich da vielleicht Sponsoren zu suchen oder eine Stelle zu schaffen, die dann eben Crowdfunding betreibt, um da irgendwo Geld ranzuholen, um dann Projekte zu starten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal beim Berliner Verband gucke, dann wollten sie letztes Jahr mal im Sommer dann irgendwie so ein Camp organisieren, um dann halt wieder Jugendliche zu aktivieren. Und haben da irgendwie zwei Trainer mitgemacht, so. Jetzt machen sie da diese schöne Aktion mit den ganzen Sideline-Passes, wo sie jetzt die Namen der Coaches haben, nutzen die aber nicht, um mal die Coaches zu fragen, ey, habt ihr vielleicht Lust mitzumachen? Ne, ich wäre der Erste, der Hallo schreien würde und sagen, ja, warum denn nicht? Dass man doch
Ja.
als Trainer halt auch gefragt, mitzumachen und dem Verband vielleicht ein bisschen zu unterstützen, wenn nicht mitzugestalten.
Ja, also und dann, wie du sagst, dann kann man ja auch mitgestalten, ne? Dann ist man ja auch wirklich live dabei und kann da auch was in die Hand nehmen bei der ganzen Sache.
So, Johannes, du bist so verdächtig still. Du musst da auch mal irgendwie zu Wort
Immer
kommen,
gefährlich, wenn der
ehrlich.
Johannes ruhig ist, ne? Wenn der ruhig ist. Ich mache mir Gedanken, ich meine, es läuft ja von allein, ich muss ja nichts moderieren. Und ich kenne mich auch zu wenig aus im Verband, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es jetzt mega spannend, die ganzen Eindrücke. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, Kälte, das hast du am Anfang schon ziemlich gesagt, Thema so Jugendarbeit vielleicht, ne, an den Schulen, die Leute da ranholen. Martin hat da früher schon mal Erfahrungen auch gesammelt. Es würde mich auch mal interessieren, wie da eure Erfahrung ist da aktuell und auch Thema Football-Hype Deutschland. Merkt ihr da bei euch in den Vereinen in Berlin und da bei euch in der Ecke, sind es mehr Spieler, die zu den Vereinen kommen oder hält sich das in der Waage? Ich meine, es gab ja mit der NFL Europe damals auch schon einen gewissen Hype und wie es, also Martin sagt immer, er sieht es nicht so, dass da recht viel in den Vereinen ankommt. Wie ist da bei euch
die Erfahrung.
Würde ich Martin zustimmen. Ich habe auch nicht allzu viel von dem Hype mitbekommen, weil die Zielgruppe von diesem ganzen NFL-RTL-Gedöns ist jetzt nicht der Jugendliche, der jetzt aktiviert werden soll, Football zu spielen, sondern die NFL redet selber von diesen Casual-Fans. Das sind dann die Fans, die sich mit einem Softgetränk oder Leichtalkoholgetränk dann vorm Fernseher setzen und das Spiel gucken und bei Facebook meinen, sie wären Bundestrainer. Und da tut sich nicht viel. Was so Jugendarbeit angeht, was kann man tun? Also ich habe das wann habe ich als Trainer angefangen? Vor 20 Jahren. Waren wir bei den Bears und hatten, was hatten wir, 12 Jungs. Und da sind wir schon auf die Idee gekommen, Mensch, gehen wir doch mal an die Schule nebenan und fragen mal, was möglich ist. Und die haben uns dann gesagt, naja, ihr könnt eine AG machen. In Berlin gibt es dann Fördertöpfe, um denn die AG-Leiter denn zu bezahlen, sofern sie dann eine Trainerlizenz haben, und dann kann man das tun. Die Schule hat damit keinen Aufwand. Sie haben ja sowieso dann Zeiten für die Sporthallen geblockt für eben so eine AGs. Was der Verein dann braucht, sind dann ein, zwei Leute, die dann da regelmäßig hingehen, und dann hat man die Chance, es ist kein Muss, aber man hat die Chance, dann da ein paar Leute rauszuziehen. Wir hatten da in 2 Jahren, glaube ich, ja, was waren das, 5 Leute rausgezogen. Na, klingt nicht viel, aber es ist dann ein Anfang. Und ich glaube, der größte Fehler, den man damals gemacht hat, als die NFL Europe eingepackt ist und wieder abgehauen ist, dieses Grassroots-Programm nicht vorzuführen, weil die ganzen Materialien waren ja damals da gewesen. Ich habe ja selber bei Thunder gearbeitet und ich habe auch bei diesem Grassroots-Programm mitgearbeitet, wo es dann darum ging, so eine Schulliga mit Fünferfleck aufzubauen, wo es dann regionale Meisterschaften gab. Ich glaube, dann gab es sogar mal auch eine Bundesmeisterschaft. Und das ganze Zeug wurde, also das haben sich die Vereine gekrallt, haben das für sich selbst verwendet und haben dieses Programm nicht weitergeführt. Und das war einer der größten Fehler. Und jetzt guckt man, dass man das Programm wieder aufmacht. Das hätte die ganze Zeit weiterlaufen können.
Ja, ich meine, da hatten wir in Nordrhein-Westfalen noch relativ Glück, weil die Leute, die aus dem NRW-Verband kamen, die waren ja da bei den NFL-Fleck-Programmen mit dabei, Gott sei Dank. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals aus Duisburg raus mit mehreren Kombis Richtung Düsseldorf gefahren sind, um da ein bisschen, um es mal vorsichtig so sagen, zu plündern, Tag über Nacht. Und hatten dann gefühlt beste Eindruck waren die 500 Augenklappen, die wir hatten. Ich hatte das Gefühl gehabt, die NFL gedacht, wir sind dritte Weltland. Ne? Ich wusste ja auch nicht, was eine Vakuumliege ist. Hatten sie auch einfach da gelassen. Die sind von Hals über
Kopf jetzt weg. Carsten, ganz kurz, muss ich jetzt schlechtes Gewissen haben? Ich heb das mal hoch. Jetzt sieht man es ja, der ist lila. Das ist der Original-Abfalleimer vom D-Curl von der Frankfurt Galaxy.
Da sieht man, wie die NFL ausgerüstet war. Die haben sogar Mülleimer mitgebracht, um Gottes Willen. Sollte die NFL jemals wieder ein Team hier in Deutschland aufmachen, als NFL Europe 2 von mir aus oder sowas, ich glaube, die bringen sogar Laminat mit oder a nice Hardwood Floor. Ja? Nee, aber zum Thema Jugendarbeit, ne, und Hype. Witzigerweise, den Hype, den ich die letzten 10 Jahre jetzt so ein bisschen beobachtet habe, der kommt mehr im Erwachsenenbereich an, auch bei den Frauen. Beispielsweise, wir haben jetzt momentan 30 Mädels bei uns im Durchschnitt im Training. Das hätten wir uns damals gefreut, wenn wir die überhaupt im Kader gehabt hätten. Ne? Und witzigerweise, bei den Jugendlichen kommt es halt wirklich nicht so doll an. Wir merken momentan immer noch so diese Corona-Jahre bei den 15- bis 19-Jährigen. Im U10, U13-Bereich, da kommt es langsam wieder an, aber halt nur langsam. Und meine Befürchtung ist, dass es nicht so viel wird, dass wir, ja, zumindest in Krefeld behaupte ich jetzt mal, die nächsten 3 Jahre, Elva, ist eine schöne Idee. Ist ein Ziel, was man verfolgen kann. Länger.
Länger.
Ja, Martin?
Der Florian sagt was, aber ich höre ihn nicht.
Das ist eine klassische Kälte, Knopf gedrückt.
Ah, Entschuldigung. Ich hatte mich gemutet, weil ich mal schnurzen musste. So, sorry. Ich wollte kurz darauf eingehen, was Martin vor 3 Wochen beim Verbandstag gesagt hatte. Und da sagtest du, naja, dieses NFL-Fleck-Programm wird jetzt halt eine Riesenchance werden, beziehungsweise dass Fleck jetzt olympisch wird, wird jetzt eine Riesenchance werden. Klar, es werden jetzt Töpfe aufgemacht, Schulen sind angehalten, da jetzt vielleicht ein Programm zu fahren. Aber ich denke halt, ein Problem wird eben sein, dass der normale 7- bis 9-Jährige kein Olympia guckt. Ja, also wir müssen, wir dürfen nicht darauf hoffen, dass das Olympia jetzt einen Hype auslöst, sondern wir müssen halt was dafür tun. Wir müssen jetzt dafür sorgen, beziehungsweise darauf achten, jetzt gibt es die Töpfe, es gibt jetzt diese Schulprogramme und wir müssen es jetzt nutzen und zwar aktiv nutzen und nicht darauf hoffen, dass ein Heranwachsender jetzt Olympia guckt und sagt, wow, Flag Football, das könnte was für mich sein, sondern wir müssen die Jungs überzeugen und die Mädels.
Ja, und Olympia wird für mich ein Argument sein im Gespräch mit jemandem. Aber nicht der Grund, warum wir jetzt Leute mehr die Bude einrennen.
Ja, das Olympia wird für mich ein Argument sein, in der Schule zu werben, als bei den Lehrern zu werben. Aber ich möchte euch meine Erfahrungen mit der NFL Europe damals machen, als sie dann weg war, haben wir hier in Bayern weitergemacht. Wir haben dann einen Sponsor gefunden, war eine große Sportfirma, die hat sogar einen Mann abgestellt. Dann haben wir weiter Flag Football in den Schulen, in die Schulen gebracht, also in ganz Bayern rumgefahren. Wir haben dort Flag Football gemacht, sehr viel Geld rein investiert, muss ich sagen. Auch als Präsident damals habe ich dann gesagt, wir wollen das haben, wir machen das. Und das Ergebnis war tatsächlich wie jetzt auch, es kam keiner an. Also wir haben dann die Zahlen mal verglichen, es kam nichts zurück. Und vor kurzem hat mich eben jemand angesprochen, hat eben auch gesagt, ja, das wird jetzt ein Hype und ja, jetzt in Flag Football und wir werden mehr Leute kriegen. Die Zahlen in Bayern sprechen eine andere Sprache, die ist nicht so, wie man das erwartet. Und der Knackpunkt, das habe ich dem auch gesagt, der Knackpunkt für mich ist, bitte erklärt mir erst, wie wir den Transfer von Schule zu Verein bekommen. Denn diese Schnittstelle, die müssen wir erst haben, bevor wir da Geld reinbuttern. Bevor da irgendwas in einem total überflüssigen Aktionismus endet, den wir alle schon mal hatten. Und bitte nicht wieder, ja, wir machen das jetzt ganz anders. Nee, die Menschen funktionieren genauso, wie sie damals funktioniert haben. Wir haben nicht die Ehrenamtler, die Woche für Woche am Nachmittag eine Schul-AG betreuen, sondern hier wäre es notwendig, dass wir Lösungen finden, Praktikanten finden, Praktikanten bei Vereinen finden oder aber wirklich auch jetzt wieder so eine VG, so eine Stelle, wo man sagt, hey, da ist einer, der macht am Montag für die Berlin Bears und am Dienstag macht er ein Schulprogramm für die Berlin Cobras und dann am Mittwoch ist er für die Adler in der Schule, also dort, wo die halt located sind und das dann eben gemeinsam da eine Stelle schafft, weil ansonsten kriegen wir die nicht in den Verein. Also ich sehe da keine Chance, ich sehe da nichts, ich sehe nicht, wo kommen die dann. Wo ist der Transfer, dass sie in den Verein kommen?
Das passt so ein bisschen zu dem, was Mirko Schmidt gerade in den Chat geschrieben hatte. Die Spieler kommen nicht aus den Schulfleck-AGs. Meistens ist es doch ein Spieler, der jemand anspricht und mitbringt.
Ja, der muss es wissen, Düsseldorf Pantherjugend.
Wir haben es damals versucht mit Anreizen, dass jemand, der über die Schule zum Verein kommt, vielleicht noch Benefits mitbringt, zum Beispiel Noten. Und da hat man uns dann damals von der Schule erklärt, ja, direkt Noten wird jetzt nicht gehen. Also wenn da jetzt jemand Football macht, wird er jetzt nicht automatisch eine bessere Sportnote kriegen. Der Spielraum, den sie gehabt hätten, ich rede jetzt nur von Berlin und damals, wäre die mündliche Mitarbeitsnote zu verbessern. Und das wäre für Kandidaten sinnvoll gewesen, die gerade so auf der Kippe standen, ob's jetzt sitzen bleiben oder weitergeht. Das war damals so mein Gedanke. Und ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn man so einen Gedanken weiterspinnen würde, um zu gucken, welche Benefits könnten die Sportlerinnen und Sportler haben, wenn sie bei uns mitmachen.
Was haltet ihr von der Idee, Schulklassen einzuladen.
Zum Beispiel.
Also ins Training einzuladen, eine ganze Schulklasse. Also die mitzunehmen, nicht in die Schule zu gehen, sondern die Schüler an die Sportstelle zu holen, dass sie schon mal wissen, wo sie hin müssen, wer zuständig ist, wie das aussieht, wo der Eingang ist. Es sind ja alles Dinge, die wir unterschätzen. Also jetzt mal zurück ins Coaching. Wir gehen ja auch, also ich mache das, aber natürlich auch gelernt mal irgendwann, dass ich, wenn wir irgendwo spielen, das Stadion vorher betrachte. Also im schlimmsten Fall, im schlechtesten Falle, raus aus dem Bus und erstmal ins Stadion, bevor wir überhaupt in die Umkleidekabine gehen, reingehen. Mal schauen, wo ist es? Manchmal kennt man die Stadien, da ist es ein bisschen leichter. Aber grundsätzlich, wir haben ja diese unterbewussten Hemmungen, wenn wir irgendwo sind, wo wir uns nicht auskennen, wo was ist. Und diese Hemmungen abzubauen von den Schülern, dass sie dann dorthin gehen und da vielleicht abholen. Jetzt kommt es aber wieder, gut, dann brauchst du Kohle, du brauchst Geld, aber du musst es jeden Nachmittag, jede Woche machen, sondern du kannst sagen, hey, das machen wir einmal im Monat und vielleicht findet man da jemanden, der sagt, einmal im Monat kann ich mir sowas vorstellen. Schulen anschreiben und dann Schulen abholen und sagen, hey, komm doch mal hierher. Klar, musst du denen einen Bus bezahlen oder was auch immer, Versicherung, ist halt Deutschland, ne? Ist nicht einfach so zu sagen, machen wir jetzt einfach, sondern ist Deutschland, du musst ja schon ein bisschen einen Kopf dafür machen. Aber ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Das wäre so mein Vorschlag mal.
Absolut. Und wenn man die Kids dann da hat und die wiederkommen sollen, Paten zur Seite stellen. Also ich bin immer ein großer Freund davon, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, der könnte DB werden, dann stell ihm doch einen DB dahin, der jetzt schon ein paar Jahre mitmacht und der dem dann erklärt, du, hier, Warm-up läuft jetzt so und so, darauf musst du jetzt achten, jetzt mach mal den Drill, pass mal auf, Ball fangen, damit der Trainer halt seinen Drill weitermachen kann und der oder die Neue hat dann eben jemanden, Ansprechpartner, Vertrauen, wiederkommen.
Ja, was man nicht unterschätzen darf, wenn man an die Schule geht, ich habe es auch ein paar Mal erlebt gehabt, da bist du ja im Schulunterricht, bist im normalen Schulalltag drin und dann hast du ja diesen normalen Schulsport, inklusive aller, die Schulsport nicht toll finden, inklusive derer, die Schule auch nicht toll finden. Das ist ein ganz anderes Coaching-Erlebnis, als wenn du jetzt als Coach auf dem Feld stehst, mit Leuten, die mal Football spielen wollen oder schon Football spielen, die haben ja eine ganz andere Motivation. Und im Schulsport ist Motivation schwierig manchmal, ne? Und das muss als Coach auch erstmal durchstehen. Sag ich mal, das absolute Desinteresse an dem, was du da tust. Also sowas habe ich noch nie erlebt gehabt und seitdem habe ich erstmal Respekt vor Sportlehrern.
Generell von Lehrern ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Es gibt ja oft Leute, die sagen, ja, das Coaching ist ja wie ein Lehrer. Nee, ist es nicht. Die haben 30 Kids, davon sind 5, die brennen für dieses Fach. Du hast da eine große Mitte, die halt da ist, weil sie da ist. Und dann hast du 5, die haben überhaupt keinen Bock auf dich und dein Fach. Aber du musst alle mitnehmen. Wir können dann wirklich auch mal sagen, du, da hat der Maurer ein Loch gelassen, du kannst da jetzt wieder rausgehen. Das ist gar nicht so schlimm. Ne? Das tut auch nicht weh, du musst hier nicht sein. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, den wir vom Training, also vom Coaching hin haben zu Lehrern.
Ja, und das muss man halt als Verein auch vielleicht manchmal im Hinterkopf haben, wenn man sagt, so, wir müssen an die Schulen gehen, dass ein Trainer auch ein bisschen, sag ich mal, innerlich darauf vorbereitet ist, was er da bei der Schule erlebt. Abgesehen von der Uhrzeit, die für die meisten Trainer im Football etwas blöd ist, wenn man nebenbei auch noch arbeiten gehen darf.
Ja, allerdings hast du ja dann auch, also was ich auch positiv sehe, es gibt ja auch viel Frauen-Football, dann kannst du ein bisschen Mädels auch mit abholen ein bisschen. Klar wird es vielleicht eher für die Jungs an der Schule erstmal interessanter sein, in der Jugend vielleicht. Aber
Flag-Football, Johannes, ist eigentlich egal. Also das ist gemischt geschlechtlich ohne Probleme, denke ich. Da.
Ja, okay. Kein Problem. Das geht schon. Ja, ne? Das ist ja auch die große, sag ich mal, der große Vorteil, den wir eigentlich insgesamt haben. Ne?
Ja, auch im U16 Tackle-Football können ja dann Mädels mitmachen.
Ja.
Das ist ja auch noch gemischt. Ja. Ne? Für Mädels im Tackle-Football wird es dann halt kompliziert. Nach U16 ist halt ein riesen Gap, weil es zwischen U16 und U19 kein Mädchen-Football gibt. Entweder machen sie halt Pause oder gehen dann halt direkt zu den erwachsenen Frauen, was ich dann halt auch ein bisschen riskant finde. Im Spielverbund Nord hat man jetzt andere Regelungen gefunden. Da dürfen jetzt die Mädchen bis U18 noch bei der U16 mitspielen. Ob das so sinnvoll ist für die U16-Spieler, weiß ich nicht. Und Frauen dürfen jetzt auch unterhalb der Regionalliga auch beim Männerfootball mitmachen. Haben wir hier auch schon groß und breit diskutiert.
Okay.
Spannend. Bin mal gespannt auf Erfahrungswerte.
Ja. Bin ich auch gespannt, ja.
Es gibt ja solche und solche, ne? Aber gut. Was ich mal gesagt hatte im Frauenfootball ist, das Leistungsgefälle, was du in einer Liga manchmal hast, ne, von den absoluten Top-Teams bis zu den Teams, wo du froh bist, dass genug Leute beim Training sind, das kannst du in der Damenmannschaft schon in der Offense haben, dieses Gefälle, dieses extremen Gefälle. Ja. Ne? Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt im Spielverbund Nord, die Erfahrung. Ja, aber okay, ich will jetzt nicht gemein sein.
Ja, da frage ich mich manchmal auch, ob der Name DB1 halt so der Leistung gerecht wird, aber gut.
Böse ich weiß nicht darum, dass der Damen-Bundesliga 1 selber gespielt wird und in der zweiten Bundesliga nur Neuner.
Ja.
Sind für mich zwei verschiedene Arten von Football, oder? Also Elfer und Neuner ist ein kleiner Unterschied. Frag den O-Line-Coach.
Selbst für den Koordinator ist es ein Riesenunterschied, ne? Für beide Seiten ist das eine strategische ganz andere Nummer, ne?
Ja, diese Edge-Rusher sind auf einmal ganz schnell da, komischerweise. Irgendwie haben die 2 Meter weniger Anlauf. Also das Ja, ich freue mich drauf. Wir spielen Neuner.
Oh, viel Spaß.
Ja, schnell. Ich habe schon gesagt, der Ball muss einfach aus der Box raus und zwar so schnell wie irgendwie möglich, so am besten vorm
Snap. Genau, wie raus mit dem Ding, ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du zu viel Zeit, wenn du eine Vielzeit hast, du einen schnellen Running Back, dann läufst du halt Toss links und Toss rechts, ne?
Ja, also.
Um die Ecke rum und dann guck mal, wie es halt, wie es gestoppt, ne?
Wenn du den Endgame geblockt kriegst, dann
hast du Spaß.
Das ist meine Erfahrung im Frauenbereich im Neuner, ne? Da gibt es relativ wenig Quarterbacks, also die sehr, sehr gut sind. Manche Receiver können halt gut fangen und es ist ganz, ganz selten, dass beide in einem Team drin sind und dann siehst du ganz oft den Ball von links nach rechts rennen.
Ja, klar.
Ja.
Strategisch macht es Sinn, ne?
Also ja. Ja, wir reden besser nicht über Fünfer, okay?
Spielgemeinschaft und Fünfer Tackle.
Hatten wir schon gehabt?
In einem hat er sechster Tackle.
Mann. Ja, wir hatten auch schon Dreierspielgemeinschaften, aber das geht ja inzwischen nicht mehr.
Auch in Bayern, doch, in Bayern gibt es Dreierspielgemeinschaften.
Ach, ey, also,
Ja, aber, also, ja, ich bin, du, ich, mir stellen sich alle Haare, ich finde es ganz schlimm, aber.
Bevor gar nicht gespielt wird?
Wir hatten das ja vorhin schon mal, warum brechen uns denn diese Jugendmannschaften weg? Also, warum? Ich kenne Mannschaften, die spielen in der dritten Liga, die haben 4 bis 6 US-Importe, haben aber keine Jugendmannschaft. Und da finde ich, da könnte der Verband eingreifen und sagen, stopp, da müssen wir eine Regelung finden. Das geht nicht.
Das Witzige ist, es gibt ja eigentlich Regelungen in der BSO, soweit ich weiß. Aber gefühlt hat ja nicht mal jede zweite Mannschaft überhaupt eine U19. Ich meine, inzwischen reicht es ja schon mit den U16-5er-Mannschaft. Das reicht schon als nachweisliche Jugendarbeit. Wie soll der Nachwuchs denn aussehen? Ich habe jetzt hier einen Quarterback, der ist jetzt 11 Jahre alt.
Aber gut, ich meine.
In 10 Jahren habe ich den.
Wir wissen, Corona hat seinen Teil dazu beigetragen. Das ist aber nicht. Aber das wird so als Entschuldigung für alles genommen. Also, es ist nicht die alleinige Ursache. Ich sehe halt auch immer weniger Trainer im Jugendbereich. Also, wenn ich in Berlin die Jugendmannschaften gucke, mal die GFJ ausgenommen, dann rennen da für die U19 ein bis zwei, maximal 3 Trainer rum.
Also, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Das ist ja mein Steckenpferd, sind ja die Coaches. Und ich bin da, guck da auch über den Tellerrand hinaus und schaue mir das bei anderen Sportarten an. Es bleibt zu bemerken, dass ein guter Trainer auch genügend Leute anzieht. Der braucht ein bisschen, also das geht nicht innerhalb von 3 Monaten und da bin ich auch beim Carsten, so eine U19, das kann auch 3 Jahre dauern, vielleicht ein bisschen länger, aber es liegt schon auch am Coaching, ob das interessant ist, ob die Leute das gerne machen und welche Leidenschaft sie dann transferieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und da gebe ich dir recht, Florian, da sind wir eben gerade. Also wir haben einen riesen Gap, wenn wir das mal ausrechnen würden. Also in Bayern weiß ich, wir bilden im Jahr circa 30, 35 Trainer aus. Das ist das, was wir ausbilden. Wenn ich jetzt die Vereine sehe, die ja mehr werden, also auch in den kleineren Orten, und für jeden Verein ich eine gewisse Anzahl an Trainern mache, also ein Herrenteam oder ein U19-11er-Tackle-Team sollte ja eigentlich 7 bis 8 Trainer haben.
Ja.
Das wäre so das, wo man sagt, okay, dann hat jede Position einen Trainer und dann, da reden wir noch gar nicht davon, dass es 2 extra Koordinatoren gibt. Die haben alle noch eine Position mit zu begleiten. Aber das ist auch okay, das ist jetzt nicht das Problem. Und wenn wir das dann hochmultiplizieren, dann fehlen uns ja locker, also dann fehlen uns ja weit über 200, 300 Trainer nur in Bayern.
Ja.
Also die einfach fehlen. Und ich weiß, wir hatten das mal im AFVD ausgerechnet, da waren es dann ein paar hundert Trainer, die uns fehlen. Und ja, vielleicht müssen wir eine Ausbildungsoffensive mal angehen. Aber ich glaube nicht, dass eine Ausbildungsoffensive Trainer bringt. Beziehungsweise, warum hören die wieder auf? Warum hören die Spieler alle danach auf und machen dann nichts mehr für den Verein oder wenig für den Verein? Wo sind da die Gründe? Wo können wir da ansetzen? Also damit beschäftige ich mich schon lange. Aber ich habe kein Rezept bis jetzt gefunden. Ne?
Ja, es gibt unsere jetzt, Idee war hochklassige mal Spieler.
Entschuldigung. Wie bitte?
Es gibt ja auch viele ehemalige hochklassige Spieler. Ne? Ja. Gemeinsam bekannter von uns, der Dennis Zimmermann, der auch eine Nazi Quarterback war. Mhm. Der coacht auch nicht mehr.
Ne? Mein Sohn coacht als jetzt wieder. Also der war auch raus und coacht jetzt wieder in der Jugendmannschaft. Also ja, es dauert dann ein bisschen, vielleicht brauchen die ein bisschen Pause, aber ja, und dann lassen sie sich nicht ausbilden. Und dann sagen sie, ja, das, was ich weiß, das gebe ich weiter, aber ach, nee, eine Ausbildung habe ich keine Lust. Aber eine Ausbildung muss halt auch sein. Ne?
Ja, also unser Gedankenansatz, den wir bei den Coach-Protesten besprochen haben, war ja, okay, dass es irgendwo mal irgendwann Richtung Pflicht zur Lizenz geht, verstehen wir. Ich zum Beispiel bin einer, ich habe meine Lizenz auslaufen lassen, weil ich das Bildungsangebot nicht ansprechend finde. In Berlin kannst du dann halt deine C-Lizenz machen, aber die dann zu verlängern, wird dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also war bis vor kurzem nicht möglich. Du musstest halt immer dann halt zum Beispiel zu einer Bayern-Convention fahren, wenn du da deine Punkte sammeln wolltest. Mhm. Aber jetzt, um die Leute überhaupt zu einer Lizenz zu motivieren, wäre es ja vielleicht auch sinnvoll, diese Hemmschwelle runterzufahren, zum Beispiel eben diese Kosten von 300 Euro. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Trainermangel, wieso gehen wir mit den Kosten ein bisschen runter? Ja, und verlangen dafür irgendwas anderes. Vielleicht mal irgendwie ein paar Pflichtstunden beim Verband dann irgendwie für irgendwelche Schulprojekte oder Sommerprojekte mitzumachen. Irgend sowas als Austausch, aber das ist den Einstieg für die Lizenz einfacher zu machen. In NRW hat man ja die D-Lizenz eingeführt. Das ist ja, glaube ich, nur ein Wochenende oder was. Kostet ein Apfel und ein Ei, aber dann sind das zumindest Position Coaches.
Nee, das ist ja das große Problem, was wir hatten. Dann bist du ja nur, sag ich mal, Assistant Coach, also nein, nicht mal Assistant Coach.
Hütchenaufsteller.
Trainerassistent. Das war, was wir damals gehofft haben, dass du, sag ich mal, für jede Positionsgruppe so ein paar grundlegende Tricks, beispielsweise aus der Green Machine kriegst. Und was hatten wir damals gehabt, vor 10 Jahren? Da reden wir über die Flüssigkeitsverordnung und so weiter, das Wort, wie muss ein Verein strukturiert sein. Das war damals ganz, ganz schlimm. Aber ich würde es viel lieber sehen, wenn es alles ein bisschen niedrigschwelliger wäre und vor allem, dass für die Coaches auch der Benefit, sag ich mal, auch direkt erfahrbar ist, weil so ist momentan der einzige Benefit jetzt für eine C- oder eine B-Lizenz, ne, der Verein braucht sie.
Ja. Schön. Also ich hake da mal ein. Ich sehe den Ansatz eigentlich in der Bezahlung der Trainer. Ich denke, dass Trainer besser bezahlt werden müssten. Denn ich höre oft das Argument vom Verband, also auch von der Seite, Mensch, eine berufliche Fortbildung kostet 1.000 Euro eine Woche oder so. Ne? Das ist ja auch, also ist auch was, ja, aber da verdiene ich mein Geld damit.
Ja.
Meine persönliche Meinung ist tatsächlich, der einzige Benefit kann sein, dass wir anfangen, Trainer zu entlohnen. Dass die nicht immer ihre Zeit einfach für ihre Leidenschaft hergeben müssen, sondern einfach man sagen kann, ich rede jetzt nicht von Vollzeittrainern, sondern einfach, dass man sagen kann, du pass auf, hier am Ende der Saison kannst du mit deiner Partnerin oder deinem Partner einfach mal eine Woche in Urlaub fahren, das hat der Verein mehr oder weniger bezahlt und du kannst es auf die Seite legen oder was auch immer. Also das wären so meine Anfänge und meine Argumente dahingehend, dass man sagt, hey, das wäre jetzt ein Benefit, wo ich sagen würde, ja, dann kriegen wir auch mehr Trainer.
Aber
dann
da muss ich mal dazwischen grätschen. Also in Berlin ist es teilweise so, dass Positionstrainer 100 bis 150 Euro schon haben wollen. Ne? Und das ist schon eine vernünftige Bezahlung, finde ich. Ja?
Ja, doch. Aber hier in Bayern zum Beispiel ist ganz viel noch, also im Süden generell ganz viel noch ehrenamtlich. Ne? Also da gibt es ganz, ganz wenig Geld für Trainer.
Aber das ist eine super Überleitung, lieber Martin, weil, Entschuldigung, dass ich dir gerade den Job abnehme, Johannes.
Ja, mach, jetzt hast du schon angefangen.
Weil wir hatten noch ein Thema auf dem Zettel und dieses Thema hat auch seinen Ursprung beim Verbandstag, wo du dafür plädiert hattest, dass Trainer auch ihres Jobs angemessen in der Öffentlichkeit auftreten sollten und nicht halt immer in Hoodie und Cappy, sondern auch mal was präsentieren sollen, um halt unseren Sport auch mal so ein bisschen professionell wirken zu lassen. Und da hatte Carsten die tolle Themenidee. Was kann man von einem in Anführungsstrichen Hobbytrainer erwarten?
Ja, gute Frage. Aber da würde ich jetzt den Hobbytrainer und Amateurtrainer einfach mal weglassen. Da würde ich einfach den Begriff Coach nehmen. Und ich habe das in Berlin ja erklärt. Coach ist ein Bus. Mhm. Wir holen Menschen ab und wir bringen sie zum Punkt B, also von A nach B. Und ich muss da wirklich ehrlich sagen, ich glaube, wir haben eine riesen Vorbildfunktion. Und wenn wir Spieler wollen, die strukturiert sind, die klar sind, dann sollten wir auch als Vorbilder strukturiert und klar sein. Und es beginnt eben damit. Das beginnt damit. Wenn ich über Sportler rede, dann habe ich da schon einen athletischen Anblick. Dann schaue ich dann so, also, und auch Offense-Line-Spieler ist für mich athletisch. Also nicht, dass man da irgendwie sagt, oh, das ist nur die Skill oder sowas. Nee. Aber die gehen aufrecht, die gehen gut. Und die stehen in dem Hoodie mit irgendwelchen kunterbunt zusammengewürfelten Sachen da und dann stehen sie vor der Tür und rauchen noch eine, sondern es sind Athleten. Mir ist es halt aufgefallen, wir hatten das in der Sportschule in Oberhaching. In der Sportschule hatten wir den Lehrgang. Und ich habe dann einfach rausgeguckt und sehe da 7, 8 Leute von meiner Gruppe, die da draußen standen und dann, ne, also, wie halt Footballtrainer aussehen, momentan noch. Und dann läuft da ein Leichtathletiktrainer vorbei in seinem Präsentationsanzug. Dann läuft da eine Gruppe Fußballer rein. Und dann dachte ich mir, ja, und es ist nicht so, dass die jetzt körperlich toller aussehen. Die haben auch ihr Übergewichtsproblem oder sonst irgendwas. Aber sie haben einen ordentlichen Trainingsanzug an, sie kommen da rein und haltet mich jetzt nicht für völlig versnobbt oder so, aber es ist einfach dieser Eindruck, der darüber kam und der darüber kommt. Und schon die Eltern, glaube ich, geben doch ein Kind lieber an jemanden, der einfach so ein bisschen sportlich rüberkommt. Und du hast den Eindruck, hey, da ist ein Sportler und nicht einer, der dann da irgendwie, ja, dann immer in dunklen Farben, ganz viel in so dunklen Farben. Und ist mir eben aufgefallen und ich fände es halt gut. Ich habe auch damals bei meiner Convention, da haben mich dann oftmals die Heike Haselbeck, die habe ich dann immer wieder mal aufgezogen, weil ich da immer im Jackett kam, immer im Anzug. Auch in Berlin kam ich im Jackett.
Da warst du ein bisschen overdressed.
Genau. Aber es ist bewusst, Florian, es ist deswegen bewusst, weil ich möchte, dass wir wahrgenommen werden. Und zwar werden wir in der deutschen Sportszene nur dann wahrgenommen, wenn wir uns auch dort so bewegen können. Wenn du da eben hingehst, wie wir, also um Gottes Willen, es kann sich bitte jeder anziehen, wie er möchte. Ich will das auch niemandem vorschlagen. Es ist nur einfach ein Tipp von mir. Es ist einfach ein Lösungsvorschlag zu sagen, damit könnten wir ein Stück weiterkommen. Auch an den Schulen. Mhm. So ein Lehrer macht sich auch seine Gedanken, wer tappt denn da rein und was macht er dann da? Und na, also bin ich mir sicher. Und ob das bewusst abläuft oder unbewusst, weiß ich nicht. Das war so mein Vorschlag und ich habe das in Berlin einfach auch mal offen gesagt und ich sage das auch in Bayern offen.
Find ich gut.
Ich denke, Mann, verdammt nochmal, reiß doch nochmal zusammen, macht mal und seid mal Athleten.
Aber ich würde das gar nicht mal so sehr an der Klamotte weiter diskutieren wollen. Also ja, ein vernünftiges Erscheinungsbild ist immer, glaube ich, ganz sinnvoll. Man muss ja jetzt nicht wie vom Arbeitsamt Frischticket gezogen ankommen. sondern auch, was kann man an Inhalten oder an Verhalten, also generell, was kann man von einem Trainer erwarten, wenn ich jetzt zum Beispiel Athlet bin oder Verein bin und da kommt jetzt ein Trainer, der stellt sich da jetzt vor und würde da jetzt gerne als HC anfangen, was kann ich von dem erwarten, wenn er ehrenamtlich den HC macht?
Dass er es mit Leidenschaft macht. Coachen ist für mich so viel Leidenschaft, dass er es gerne tut und mit dieser Leidenschaft und mit diesem gerne tun Menschen abholen kann, das würde ich erwarten von ihm. Und dass er mit der Situation, die man hoffentlich vorher besprochen hat, zufrieden ist und damit einhergehen kann und bitte nicht nach einem halben Jahr dann sagt, ja, aber wir brauchen das noch und wir brauchen das noch. Eigentlich brauchen wir einen Ball und einen grünen Rasen und Leute und dann legen wir los. Und je besser wir werden, umso höher werden die Ansprüche. Erwarten, ich meine, was ich will von dem Coach erwarten, dass er coacht. Und das ist mir völlig egal. Also da ist mir die Klamotte egal und da ist mir die Liga egal, sondern dass er das, was er tut, mit Leidenschaft tut und einfach gerne tut. Und das muss man nicht unbedingt an Mark und Pfennig festmachen. Das ist eine Unterstützung, damit es leichter fällt, es irgendwann zu noch besser zu tun. Aber der Anfang, glaube ich, ist einfach Leidenschaft. Also ich habe angefangen, hier in Rothenburg, beziehungsweise in Ansbach, hat mich der Erich Grau gefragt, du, willst du denn mal ein bisschen mitmachen? Und dachte ich, ach ja, warum nicht, gebe ich mein Wissen weiter. Und habe dann einfach diese Leidenschaft entdeckt. Und glaubt mir, ich habe da auch kein Geld bekommen in der GFL in Rothenburg. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier Football gelernt und habe das hier immer gerne gemacht. Und das ist überhaupt keine Frage. Das fängt halt dann irgendwann mal an, wenn deine Kosten einfach steigen, ne, dann musst du dir überlegen, okay, wie mache ich das denn und wie kriege ich das denn hin? Und irgendwann bist du halt so weit, dass dann die Leute wirklich sagen, okay, ich zahle dir ein bisschen was, damit du bei uns da arbeitest. Ne?
Naja, ich überlege halt, weil ich habe ja auch schon in verschiedenen Ligen gecoacht und wenn ich jetzt so als Positionstrainer in der GVJ geguckt habe hier in Berlin, dann wurde da wurde von mir einiges erwartet. Ich sollte meine O-Line trainieren, aber ich sollte halt auch gleichzeitig ODK-Cuts machen am Wochenende, direkt nach dem Spiel, den Platz aufbauen, bla bla bla. Also da wurde jeder Menge Zusatzeffort für sehr wenig Geld verlangt, wo ich mir dann auch sage, okay, ihr seid ein Verein, der kann sich es eigentlich leisten. Also wie wäre es dann mit einer Bezahlung dafür? Nö.
Okay, ja, jetzt verstehe ich dich, ja. Nee, ich meine jetzt erstmal überhaupt, warum fängt man an, diese Leidenschaft da reinzupacken? Das war jetzt zum Beispiel der erste Grund und das ist das, was ich eigentlich erwarte, dass es jemand mit Leidenschaft macht. Und dann kommt aber schon der Punkt, da gebe ich dir recht, wenn du mal coachst, also ich habe, leider bin ich ja geschieden, aber ich habe damals meiner Frau immer gesagt, ja, wenn ich mal aufhöre zu spielen, dann habe ich mehr Zeit. Dann habe ich mit dem Coachen angefangen und das war der Trugschluss.
Das war weniger
völlig,
Zeit.
Völlig falsch. Also es war völlig falsch. Du brauchst dann noch viel, viel mehr Zeit. Wenn einer Geld möchte, Florian, da erinnere ich mich noch an eine Diskussion im Trainerstab, das heißt, es war keine Diskussion, ich halte dann ja oftmals Monologe, bin da ein bisschen oldschool.
Gut, dass das hier anders ist.
Bitte?
Gut, dass das hier anders ist.
Ja, und dann ging auch das Thema los, ja, ich möchte Geld und so weiter. Bin ich bei jedem Trainer, aber dann machen wir Coachesarbeit. Mhm. Und auch das habe ich erfahren in den USA, 50-60% der Trainerarbeit eines College-Trainers ist Recruiting. Mhm. Ist nicht auf dem Platz stehen und Trainingspläne schreiben. Die haben in den USA, in den Staaten rumzufliegen, die rekrutieren, die reden mit Eltern, mit Spielern und das ist mindestens 50% ihrer Arbeitszeit. Und dann war ich schon so frei und habe damals gesagt, ist okay, aber dann erwarte ich, dass ihr in euren Positionsgruppen oder woanders, dann müssen wir das vereinbaren, ihr bringt 3 neue Spieler. Und da gehen wir ins Rekrutierung. Aber das sind nicht Spieler unbedingt, die wir von anderen Vereinen holen. Ne? Dann geht ja der Teufelskreis wieder los. Ah, dann gehen die rekrutieren. Nee, sondern Leichtathletik, Gewichtheben, Fußball, Schulen, Freunde von den Kindern oder sonst irgendwas. Dann bitte auch, wenn ich Geld möchte, dann machen wir die Arbeit richtig. Dann sind 50% deiner Coachingzeit auch bitte Recruiting, weil das sind die Mitgliedsbeiträge, von denen wir dann die Leute bezahlen können. Oder man, der Verein dann, ne? Dann muss man schon auch so sehen. Also es soll schon ein Geben und Nehmen sein. Und das würde ich dann wirklich auch erwarten. Also wenn dann jemand sagt, hey, ich möchte dann wirklich auch eine Entschädigung haben, wo ich immer dabei bin, also dabei bin ich hundertprozentig, aber dann muss man sich auch gefallen lassen, dass dann irgendeiner sagt, ja, okay, aber dann brauchen wir was dagegen. Und dann ist das für mich das Argument, weil ich es eben aus den USA kenne, Recruiting. Dann erwarte ich von dir jedes Jahr 3, 4, 5 neue Spieler, keine Ahnung wie viele. Das kann jeder ausmachen, wie er möchte.
Falls du so einen Coach kennst, kannst du mir die Nummer geben, der mal so 3, 4 Leute direkt aus vom Baum holt? Finde ich cool. Nein, Spaß beiseite. Also meine Erfahrung ist jetzt, wenn du jetzt ehrenamtliche Coaches hast, die jetzt das nur für, sag ich mal, für Ehre und Vaterland machen, ganz früher, boah, da war ich mal sauer, wenn einer so wenig Effort reinbringt, viel weniger als ich, da war ich sauer. Und du musst bitter irgendwann mal lernen, Carsten, bist du eigentlich behämmert? Du kannst ja nicht von jemandem erwarten, dass er in seiner Freizeit genauso viel leistet wie du.
Ja.
Ne? Weil wenn jemand mehr leistet als ich, dann ist er da auch sauer. Und das muss man einfach mal immer wieder in Relation setzen, aber auch manchmal auch in Relation setzen, wenn jetzt 50 Euro Spritgeld kriegst, heißt noch lange nicht, dass du bei denen Vollzeit angestellt bist.
Nein, ja, da bin ich bei dir, Carsten. Das muss eine kleine Anekdote. Ich war natürlich als junger Coach auch sehr impulsiv und ich habe, also was ich getan habe, ist, ich habe wirklich gearbeitet. Bitte?
Das beruhigt mich.
Und ich habe also wahnsinnig viel gearbeitet. Das war mir wichtig und ich habe das alles im Ernst genommen. Da waren wir im Trainingslager in Kienbaum, Berlin-Kienbaum im Olympiastützpunkt oder Olympiazentrum ist es, waren wir da. Und dann war alles bei mir. Ich habe durchgearbeitet bis morgens um 5 und um 7 war ich wieder der Erste auf dem Platz und habe das Morgentraining geleitet. Und dann saß ich da so nachts um 3 und habe meine Karten gemalt und habe Zeitpläne gemacht und plötzlich kommt der Defense, also aus dem Nichts heraus und steht auf, schmeißt den Stuhl weg und sagt,
Martin, ich habe die Schnauze voll mit dir, das hält kein Mensch aus, ich gehe jetzt schlafen.
Hat alles liegen und stehen gelassen, jetzt ist rausgegangen und schlafen. Ich so, ich war völlig, was hat denn der jetzt, was macht denn der? Aber es ist wirklich so, dass du kannst nicht erwarten. Also ich kann nicht erwarten, dass die genauso diesen Effort reinbringen, den du selber da reinbringst. Das kannst du dir wünschen, aber das kannst du nicht erwarten.
Vor allem solltest du es auch nicht so, sag ich mal, offensiv erwarten. Ne? Du musst, weil es hätte ich auch in so einer Situation gehabt, da ich mir extra mal 3 Tage freigenommen und einfach nur Huddle zu befüllen. Und da habe ich dann irgendwann am 3. Tag gedacht, was Carsten, was machst du hier eigentlich? Bist du behämmert?
Ich glaube, das Wichtige ist Kommunikation. Ne? Also jeder hat seine Erwartungen. Ne? Der Verein hat oder der Headcoach, wenn er einen Trainer einstellt, hat eine Erwartungshaltung und der Trainer, der anfängt, hat eine Erwartungshaltung. Beide müssen reden und gucken, ob es Schnittmengen gibt. Ich als junger Coach war halt auch sehr idealistisch unterwegs und habe eigentlich alles für lau gemacht, ja, und habe da richtig reingebuttert. Aber mittlerweile sage ich mir halt auch, okay, muss ich jetzt nicht mehr geben. Ich habe einen Aufwand, ich verzichte auf Freizeit, ich habe mein Wissen, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, meine Erfahrungen, die gebe ich mit rein. Das darf schon was kosten. Und,
hat ja auch einen Wert, ja.
Ist ja nur recht und billig, Florian. Ist nur recht und billig, dass du das tust. Ne? Also das ist ganz klar. Die Frage ist halt dann, was erwartet der Verein von dir? Wenn der natürlich eine Meisterschaft erwartet, dann musst du sagen, naja, jetzt habt ihr den Trainer bezahlt, aber eine Meisterschaft kostet halt doch ein paar Sachen extra.
Ja.
Und da haben wir, glaube ich, oft ein Problem der Transparenz unter den Vereinen. Also die Leute, die um den Philipp Butz herum, die haben doch diese Redcon gegründet.
Ja.
Also diese Veranstaltung für Vereinspräsidenten, die leider nicht angenommen wird so richtig. Da sitzen trotzdem 50% Trainer dort. Aber es wäre auch mal schön, wenn die mal transparent wären und würden mal wirklich auf den Tisch legen, wie viel Geld hat denn so ein Verein tatsächlich? Wo kommt es denn rein? Denn viele Trainer kennen ja überhaupt keine Budgets. Die wissen ja gar nicht, was hat denn der Verein? Wofür wird es denn ausgegeben? Und dann kommt aber der Vorstand und sagt, ja, wir wollen, dass du Meister wirst. Und dann musst du aber sagen, ja, aber doch nicht so. Das geht nicht. Und da wäre eine Transparenz, finde ich, in ganz Deutschland, in allen Vereinen vielleicht wünschenswert, dass da einfach die Vereine auch mal untereinander reden, dass man da auch mal untereinander weiß, wofür wird denn da überhaupt Geld ausgegeben.
Ich glaube, ja, teilweise
eine Anekdote aus Duisburg, da hat mich dann Mittrainer gefragt, warum haben wir denn noch kein Flutlicht? Da habe ich erst mal erzählt, was ein Flutlichtmast kostet, dass wir davon mindestens 4 Stück brauchen. Da haben wir das Geld nicht? Entschuldigung, wir reden über 6-stellig.
Muss auch die Stadt bauen.
Florian, weil du vorhin sagtest, es fällt mir jetzt gerade wieder ein, vorhin sagtest, dass man eben jemand findet für Donations und für Crowdfunding und so weiter. Da fällt mir ein, ich weiß, in dem College in South Dakota, wo ich immer hingehe, da erzählte mir der Bob, dass die 4 Vollzeitleute am College eingestellt haben, just for donation. Also nicht Sponsoring, sondern nur für Donation. Ja. Die haben dann nochmal extra 2 Leute für Sponsoring eingestellt. Wobei man sagen muss, in den USA ist Donation eben eine ganz andere Nummer, weil eben jeder, der an dem College war, dann auch später da wieder etwas zurückgibt an das College. Mhm. Haben auch etwas weniger Einkommensteuer als wir in Deutschland.
Ja.
Da gibt es immer für und wieder. Das sind andere Systeme, andere Kultur, andere System. Wir würden, also die sagen halt, okay, dann soll derjenige eben das Geld donaten, wofür er glaubt, dass es richtig ist. Dafür kannst du auf den Straßen kaum fahren. Also hast du andere ein Schlagloch oder sonst irgendwas. Bei uns zahlen wir alles an den Staat und der Staat sagt, wo das Geld gebraucht wird. Da kann man, also da könnten wir jetzt eine Flasche Rotwein aufmachen, aber das würde zu weit führen. Es sind einfach 2 unterschiedliche Systeme, 2 unterschiedliche Kulturen. Auch das müssen wir akzeptieren.
Aber du kannst ja auch staatliche Förderungen in Deutschland beantragen, jetzt auch für.
Ja, aber nicht für eine Donation für einen Footballverein. Also müsste ich
mal. Aber so einen Spendenjäger mal einstellen, wäre auch nicht mal schlecht. So erfolgsbasiert, so 5% Provision. Wäre auch mal eine lustige Idee.
Aber deswegen macht es halt keinen Sinn, amerikanische Lösungen auf deutsche Probleme umzusetzen. Ne?
Ja.
Und was jetzt nochmal so Meisterschaftstrainer angeht, ich habe ja immer so das Gefühl, dass bei den Vorständen ja immer nicht so ganz klar ist, also ob die wissen, wen sie da überhaupt einstellen. Also ja, den Trainer haben sie mal vielleicht gehört, aber ob es dann da so ein Bewerbungsgespräch gibt, ne, was hast du denn so für Erfahrungen? Erfahrung. Zeig mir doch mal den Trainingsplan. Was hast du denn jetzt hier vor? Zielvereinbarungsgespräche gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ne? Und je tiefer die Liga, desto unwahrscheinlicher so ein Gespräch. Und
desto mehr sind sie ja froh, wenn sie einen Trainer haben. Richtig. Aber ich muss jetzt sagen, der GFL habe ich da ein paar gute Erfahrungen gemacht. Da gab es schon gute Gespräche, muss ich sagen. Also auch klare Gespräche über Inhalt. Es gab aber auch Gespräche, also meine letzte Station, die war ja wenig erfolgreich. Da gab es natürlich Gespräche, naja, also 4 Jahre Aufbauarbeit, jawohl, du bist der Richtige, du entwickelst, das sieht man, deine Vita, also ja, ich bin jemand, der entwickelt. Dann musst du aber halt auch den Atem haben, durchzuhalten. Mhm. Aber das ist jetzt nicht nur im Football ein Problem, sondern das ist im Fußball ja auch ein Problem. Und ich glaube auch, dass da oft gesagt wird, ja, komm, da wird halt was verkauft, damit man einen Trainer hat. Meint er nicht, es geht sogar bis zum FC Bayern. Jetzt ist der Tuchel wieder in der Kritik und da finde ich, sollten wir unsere gesamte Sportkultur mal überdenken. Wenn du einem Trainer keine, sagen wir mal, 3-4 Jahre gibst, was soll er denn da entwickeln? Ja. Dann hast du den Sportdirektor, der den Zeug zusammenkauft, wo du denkst, mit dem will ich gar nicht zusammenarbeiten, aber du musst mit ihm zusammenarbeiten. Da glaube ich, da hat halt der schnöde Mammon gewonnen irgendwann mal. Und das hat oftmals wenig mit echtem Sport zu tun.
Ja, und auch die Geduld. Ne? Gab es nicht so einen College-Coach, der mal gesagt hat, für ein Programm brauchst du mindestens 3 Jahre oder 5 sogar.
Da war 4, glaube ich, ist so. Ne? Du brauchst zumindest mal eine. Also die College-Coaches sagen immer 4, damit sie eben ihre Recruits haben. Denn du wirst da eingestellt in einem College und dann musst du die nächsten 3 Jahre hast du Recruits von deinem Vorgänger. Also Menschen, Mentalitäten, Spielertypen, die vielleicht gar nicht zu dir so richtig passen. Also musst du ja die Chance haben, zu warten, bis das mal rausgewachsen ist aus dem Alten. Du kannst ja nicht alle rausschmeißen und sagen, ja, eure Scholarship könnt ihr mitnehmen, euer Stipendium, das haben wir bezahlt und jetzt mal weg mit euch. Ich brauche neue. Dann würde der Principal sagen, ja, dann mach mal, ne? Probier's mal.
Ja.
Also auch da gibt's einen Unterschied. Das muss man schon so sehen. Ne?
Ich sehe es bei mir auch immer so, das erste Jahr erstmal gucken, erstmal schnuppern, wie sieht's hier aus? Ne? Mhm. Ich habe ja keine 40 Stunden die Woche Zeit, mich mit allen Begebenheiten in einem Verein zu befassen. Ich habe zweimal zwei Trainingsstunden in der Woche, plus noch nebenbei hier ein bisschen. Ne? Da gebe ich mir ein Jahr lang Zeit zu gucken, okay, wie schaut's hier aus, was kann ich machen? Im zweiten Jahr anfangen, mal Sachen umzusetzen, im dritten Jahr verbessern, in der Hoffnung, dass das vierte Jahr richtig gut wird. Ich bin ein geduldiger Mensch, ich plane immer länger voraus. Ja, aber das Problem ist halt, man muss auch den Leuten einfach mal die Geduld geben. Ne? Vor allem im Amateurbereich.
Ja, im Amateurbereich hast du ja dann das Problem, du brauchst ziemlich lange, um ein neues System zu implementieren, beziehungsweise das alte rauszukriegen und ein neues wieder reinzusetzen. Wenn du bei den meisten unterliegenden Vereinen ist es immer so, die haben genau vielleicht 2-mal Theorie in der Woche, wenn nicht sogar nur einmal. Ne? Und mit diesen Zeiten musst du dann gucken, dass du ein neues System implementierst, ein neues Wording, neue Systeme, neue Techniken, was ja noch schwieriger ist. Und da dann gleich im ersten Jahr irgendwelche Ergebnisse erwarten, das ist dann eher Zufall.
Darum wird in der GFL oder ENF natürlich so viel gekauft. Ne? Darum holt man Spieler eben her. Und da muss ich halt zwischenzeitlich sagen, da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, da wäre ich jetzt der falsche Trainer, wenn du jemanden holst für einmal in der Woche Training. Der wird dann eingeflogen und dann wird da nochmal ein Walkthrough gemacht, ein bisschen trainiert und am Wochenende geht es dann zum Spiel. Das wäre jetzt nicht mein Sport, muss ich sagen. Ich möchte schon einen Bezug zu den Menschen haben und mit denen auch arbeiten und sie coachen. Da ist mir das zu... Weil es ist ja nicht mal professionell. Ich könnte jetzt ja nicht mal sagen, das ist professionell. Ja. Ist es ja nicht. Ne? Ich habe vor irgendwann mal gesagt, nee, also es war noch zu ELF-Zeiten. Ich sage, professionell sind wir dann, wenn ich mittags um 14 Uhr ein Training ansetzen kann und alle da sind.
Ja.
Dann reden wir von Professionalität. Aber wenn wir eben um 20.30 Uhr nach der letzten Fußballabteilung endlich auf den Platz dürfen und hoffen müssen, dass die pünktlich aufhören, dann ist es halt so eine Frage.
Professioneller. Da hatten ja Kälte und ich uns anfangs, als die Elf, sag ich mal, langsam Formen mit annimmt, bei der Elf-Infogruppe bei Facebook ja ordentlich die Finger verbrannt. Kälte wurde sogar rausgeschmissen, weil wir einmal 2 kritische Sachen mal gesagt haben. Ne? Nach dem Motto, es ist noch kein Profi-Football. Oh, die Fans haben das immer anders gesehen.
Naja, das hast du ja vorhin gesagt, die Fans, die durch die ELF und die NFL kommen, das sind Event-Fans. Mhm. Also ich finde schon, dass man das sieht, wenn man zu einem ELF-Spiel geht, NFL-Spiel oder einem GFL-Spiel. Natürlich schon mal an der Menge der Zuschauer, ganz klar, ist ein Riesenunterschied, aber in der ELF sind es viele Event-Fans, die jetzt den Football mögen und da auch das Event mögen. Und das ist auch gut, wie es gemacht wird, also das will ich überhaupt in Abrede stellen. Aber die tatsächlichen Football-Fans, die finden es dann halt noch in der GFL, die ihrem Verein da die Treue halten. Und ne, das hat schon unsere deutsche Sportkultur dann.
Ja, finde ich auch.
Da kriegst du halt nicht so viel ins Stadion.
Das aber da muss man ganz kurz mal eine Anekdote erzählen. Ich war ja bei Kälte mal wieder zu Besuch, da haben uns das Berlin Adler GFL-Spiel damals angeschaut und da bin ich ja damals aus allen Wolken gefallen. Sag ich mal, wie unsexy sich die GFL, sag ich mal, im Vergleich zur ELF inzwischen präsentiert hat. Wie siehst du gerade dieses Verhältnis 11 GFL?
Naja, ich würde mir wünschen, ich habe das bei so einer Podiumsdiskussion gesagt, da hat man gefragt, was wünscht ihr euch denn für das nächste Jahr im American Football? Und ich habe da ganz klar gesagt, ich würde mir wünschen, dass die beiden Ligen zusammenwachsen, um das zusammenzukriegen, weil es eine doch nicht ohne das andere geht. Dass wir 20 Jahre im AVD nicht so gearbeitet haben, damit die ELF überhaupt entstehen konnte, da ist man ja selber schuld. Also da kann man jetzt nicht weder dem Patrick noch dem Herrn Kareitscher irgendeinen Vorwurf machen, sondern da muss man sich schon selber nochmal an die Nase fassen und überlegen, was ist denn da gelaufen.
Das kann man sowieso ein Krimi machen eigentlich, so die ganzen Zusammenschnitte von den ganzen Interviews von Patrick Gesume und sowas, ne? Und dann kommt man zur Gründung der ELF. War eigentlich absehbar, irgendwo im Nachhinein.
Ja, also das war wirklich absehbar, dass das irgendwann mal ja kommen muss, wenn man so weiterarbeitet, wie man gearbeitet hat und eben keine Entwicklung will und sie eigentlich eher bremst, als das voranschreiten lässt. Und der Hype war ja klar. Also der Hype war ja klar, als die NFL bei ProSieben aufschlug, hat man ja gemerkt, oh, die Deutschen interessieren sich für diesen Sport. Und da müssen, und jetzt ist es so, die GFL ist ja nicht nur der AVD, sondern da hätten sich vielleicht auch mal 16 Vereine auf die Hinterfüße stellen können und sagen müssen, so, jetzt reicht's aber, wir müssen da irgendwie sexy werden, sonst läuft uns das irgendwie aus dem Ruder. Gut, dann ist es passiert, jetzt ist es so. Ich denke, man kann auch, da das eine ja eine internationale Liga ist und das andere eine nationale Liga ist, denn ich glaube, es gibt noch genügend Zuschauer, die auch einen deutschen Meister sehen wollen, die also nicht unbedingt jetzt einen European Champion haben wollen, sondern ich glaube, das ist bei uns schon noch so sehr verankert, dass man auch einen nationalen Meister sehen möchte. Man müsste halt jetzt meiner Meinung nach, aber das ist meine persönliche Meinung, in der Lage sein, eine echte Reform zu machen. Und die Wege, der Florian hat es vorhin mal gesagt, die neuen Medien eben mal nutzen und sich eine Liga als ein Aushängeschild zu machen, die auf diesem Niveau einfach ist, sein kann.
Die Versuche werden ja jetzt ja unternommen. Ne? Man hat ja die GFL hat sich ja selber so ein Qualitätsregelwerk verordnet, an den sie sich jetzt orientieren wollen, verpflichtend für GFL 1 und GFL 2. Auf Facebook, Instagram passiert schon ein bisschen was. Es gibt einen GFL-Podcast, wie man den finden mag, ist jedem selbst überlassen.
Ja.
Kleiner Tipp, hört Coach Potatoes und Football hautnah.
Genau.
also da wird schon ein bisschen was versucht, aber ich merke, dass dieser ganze Spielerabgang zur ELF der GFL qualitativ zugesetzt hat. Also wenn ich mir den German Bowl angucke, das war nicht mehr so schön zu gucken, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren GFL zu gucken war.
Ja. Das schon. Allerdings hat man jetzt ein vergleichbares Produkt. Das darf man auch nicht vergessen. Jetzt kann man ja vergleichen. Vorher konnte man ja nicht vergleichen. Aber da bin ich schon bei dir, dass man da federn lässt. Und das sieht man jetzt ja auch an den Mannschaften, die zurückziehen oder zurückgezogen haben. Da ist schon jetzt ein Problem. Das hatten die GFL aber schon immer.
Wobei ich dazu sagen muss, lieber Martin, also die Dukes sind ja jetzt quasi an den Altlasten der ELF-Gründung gescheitert. würde ich jetzt mal so meinen, weil sie haben ja zurückgezogen, weil sie eben noch Schulden hatten aus der Zeit. Und Frankfurt Universe wurden ja von der Galaxy auch so dermaßen geschrumpft, dass selbst die Infrastruktur rausgezogen worden ist und die jetzt quasi auch daran gescheitert sind. Also ich will jetzt nicht sagen, die EF ist direkt dafür verantwortlich, aber es sind noch so diese Geburtswehen, die noch nachschwingen.
Okay, aber ja, also das schon, ich will es jetzt nicht als Kollateralschaden abtun, aber da muss ich schon sagen, da sind wir selber schuld gewesen bei der GFL. Also ja, das muss man sagen, man hat 10, 15 Jahre gewähren lassen.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Also was sie zum Beispiel an Präsentationen machen, Marketing, wenn du dir die Spiele anguckst, Übertragung, die sind top, da kann man überhaupt nicht meckern.
Ganz genau, ne? Und du kriegst, wenn du das Telefon anmachst, dann kriegst du auf Instagram oder auf Facebook, kriegst du European League of Football Nachrichten und keine GFL Nachrichten. Ja. Und da wäre es halt dann doch mal an der Zeit zu sagen, hey, da müssen wir jetzt mal irgendjemanden einstellen, der da mal Gas gibt oder ein Freelancer oder ich, keine Ahnung.
Also es gibt ja was Neues. Die GFL hat eine neue Medienpartnerschaft mit Sports Illustrated Deutschland veröffentlicht vor zwei Tagen. Da wird es einen GFL-Blog mit Philipp Pfostner geben und auch neue Formate für Instagram und TikTok. Die bestehenden GFL-Formate wird es weiterhin geben. Auch mit Roman Motzkus wird es einen Podcast geben, ja, GFL Legends. Es ist schon Hut ab.
Ich habe vor kurzem mal mit einem Kollegen gesprochen und da ging es auch um dieses Thema. Und ich muss ehrlich sagen, das gefiel mir sogar ganz gut zu sagen, wir schrumpfen die GFL auf vielleicht nur noch 10 Teams, die man dann auch entsprechend vermarkten kann und bearbeiten kann und vielleicht dann auch mal Arbeitsplätze schafft dort, die Arbeitsplätze sind. Und man könnte, weil das ist ja immer dieser Ruf nach, ja, die Amerikaner und die Importspieler und so weiter. Und man könnte dann im Herbst vielleicht sogar, wenn die Liga klein ist, einen deutschen Pokal spielen, wo alle mitspielen können, aber vielleicht mal ohne Importspieler im Herbst. Weil dann kann man sich das Geld ja mal sparen und sagen, nee, die machen wir das ganze Jahr hin, sondern die bleiben in der GFL, da ist es so, und im Herbst spielt man einfach nochmal so einen DFB-Pokal, heißt es beim Fußball, glaube ich, ne? Ja. So einen Pokal aus, wo jeder daran teilnehmen kann, egal wie die Liga. Und da kann man ja auch, wie im Fußball, Vorentscheidungen spielen oder vom Jahr vorher schon irgendwas setzen und es dann am Ende mit, sage ich mal, 10 Spielen im Herbst auf die Reihe, weiß ich nicht, aber war jetzt so mal ein Gedanke, den ich gar nicht so dumm fand.
Ich finde es ja auch interessant, dass es jetzt ja auch eine Vereinbarung mit der ELF gab zum Thema Spielertransfer, dass man sich da jetzt so vorsichtig annähert und dann sagt, okay, in der Saison müssen die abgebenden Vereine informiert werden. Bis zum gewissen Zeitpunkt vor dem Finale ist es dann gar nicht mehr möglich. Ich hoffe ja inständig, dass es dann irgendwann mal so weit ist, dass man auch darüber reden kann, dass es dann auch eine Ablösesumme gibt, wenn die unteren Vereine davon auch in irgendeiner Form partizipieren. Ne, es kann dann halt nicht sein, dass dann nur die GFLJ dann die Früchte einheimst, die ja selber Spieler aus den unteren Ligen abgreift, ohne was dafür zu tun.
Ne, also, das ist ja ein System, da verstehe ich bis heute nicht. Und da ist auch wieder einer dieser Gründe, warum das zu der ELF kam. Das hat der AFVD nie ernst genommen. Das gibt es im Handball, da gibt es ein Leistungsbuch. Ich weiß das von einem meiner Söhne. Da kommt jedes Spiel rein, da kommt jede Auswahltätigkeit rein und die hat dann einfach einen bestimmten Wert, wenn der wechselt. Dann hat er sein Leistungsbuch und da steht drin, wie viele Tore er gemacht hat und bla bla blub. Und das gibt er dann den Verein und die sagen dann, okay, gut, und dann müssen wir eben das abgeben. Ne? Also das ist doch alles, da muss man das Rad nicht neu erfinden oder hätte es nicht neu erfinden müssen. Aber das finde ich zum Beispiel auch was die GFL einfach versäumt hat. Oder der AFVD und die Verbände.
Ja, beziehungsweise am Anfang war ja auch die Blockadehaltung. Ich weiß nicht, wie viele Monate war absolute Blockadehaltung vom AFVD? Das war ja teilweise, war das ja schon so in meiner Wahrnehmung, dass der AFVD die European League of Football gnadenlos erstmal ignoriert hat.
Ja, man hatte halt Angst, ne? Man wollte da gleich wegignorieren. Aber zu diesem Thema, ne, denn die Transferleistungen dann nach unten, gibt es aber in die andere Richtung halt ein Problem, was ich, upsala, jetzt ist hier alles hier zusammengebrochen hier.
Ich liebe noch Alkohol Kamelen. Dein Alkohol in den Podcast war bei uns für die Regeln. Ja.
da finde ich halt so diese Geisteshaltung von den unteren Vereinen dann halt hinderlich, die dann manchmal so aussieht, wir haben hier unsere Spieler, die gehören quasi dem Verein, wir geben hier niemanden ab. Ja? Also, dass da ein größerer Verein kommt und versucht, die abzuwerben, das ist ein Skandal. Bei anderen Sportarten, wo es halt mit diesen Transferleistungen oder diesen Abgabeleistungen geregelt ist, finde ich, gibt es ein anderes Denken. Da hast du dann halt einen Jungen oder ein Mädel mit Potenzial und denen machst du dann klar, dein Ziel ist irgendwo da oben. Wir sind nur eine Zwischenstation, aber du willst da oben hin, wir helfen dir dabei.
Ja. Vor allem nutzen die das dann ja auch als Promotion für die zukünftige Arbeit und sagen, wir sind eine Kaderschmiede. Ne? Der ist da hingekommen. Ne? Das ist ja auch was man machen kann.
Richtig.
Ja, das sollte man positiv nutzen. Ne? Und nicht, ich kenne es aus Nordrhein-Westfalen, ich habe es immer dieses Kirchturmdenken kennengelernt. Und in Berlin kennt man das nicht, da wohnt ja alles nebenan. Dass ja manche Vereine sich so dermaßen grundsätzlich spinnefeind sind. Ne? Da geht es um Passfreigaben, die nicht funktionieren. Vorwürfen, dass man sich in der fünften Liga sich, sag ich mal, ein Team zusammenkauft, wo ich denke, ja klar, beim Kiosk nebenan habe ich mir auch 3 Spieler gezogen aus dem Automaten. Das sind teilweise komische Vorstände, die da manchmal unterwegs sind, wo ich denke, Mensch, Leute, die Kleingeister.
Ja, damit müssen wir aber leben, weil wir haben keine anderen. Also wir müssen mit den Menschen leben, die wir haben, weil wir haben keine anderen und die sind ja, es ist ja in allen Ebenen, beruflich, kulturell ist ja überall so. Es menschelt halt und um es zu verstehen, müssen wir erstmal in den Schuhen eines anderen gelaufen sein, um ihn zu verstehen. Wir können ja nur Dinge beeinflussen, die um uns herum sind. Und da hoffen wir, dass die gut sind, dass die positiv sind. Also ich bin auch mit meinen Ideen immer nett und ich sage das dann mal dem AfVD-Präsidium, wenn ich da einen habe, sage, hey, ich hätte die Idee, aber ob die das dann machen oder nicht.
Ja, da verstehe ich uns zum Beispiel auch als...
Der Robert hat jahrelang nichts gemacht, was ich ihm gesagt habe.
Da verstehe ich uns halt auch so ein bisschen als Impulsgeber. Ich habe jetzt auch neulich mit einem GFL-Verein gesprochen, der dann auch so gesprochen drüber sinniert hat, was kann man jetzt tun, um jetzt halt auch eine Kooperation mit den regionalen Teams drumherum zu vereinbaren. Und ich habe halt gesagt, man sollte vielleicht als GFL-Verein, der ja dann ein regionaler Primus ist, sich als Leuchtturm verstehen. Und wenn ihr wollt, dass die unteren Vereine euch nach oben zuarbeiten, dann wäre es doch aber auch sinnvoll, wenn ihr sie dazu befähigt, in Form von Clinics, Conventions, vielleicht sogar auch Marketing oder sowas.
Bin ich bei dir.
Dann tu Gutes und rede darüber. Und ich meine, in anderen Sportarten gehört das zum guten Ton, dass die Top-Teams den kleineren Teams unter die Arme greifen, weil sie wissen, die Jungs, die da oder Mädels, die da unten ausgebildet werden, davon wollen wir vielleicht 3-5% bei uns da oben haben. Es ist nicht viel, aber wir wollen die Spitzensportler haben und dann müssen wir die kleinen Vereine stark machen.
Ja, also da
gibt es auch eine schöne Kommunikation.
Guter Ansatz.
Da gibt es auch so eine schöne Kommunikation. Ich meine, ich stelle mir vor, rein fiktiv, die Düsseldorf Panther Jugend. Da haben wir Jugendspieler, die jetzt nicht unbedingt alle, okay, vor ein paar Jahren wäre es so gewesen, ich glaube inzwischen nicht mehr bei der Masse, die sie haben, aber rein theoretisch sind da auch Spieler dabei, die jetzt nicht unbedingt bei den Düsseldorf Panther Herren starten werden oder Backups sind oder ansatzweise auf dem Spielberichtsbogen schaffen. Und wenn man da gute Kontakte hat, dann kann ein Coach zum Beispiel sagen, Mensch, guck mal da. In Oberhausen gibt es ein Team. Du wohnst zwischen Düsseldorf und Oberhausen. Da, ich knüpfe den Kontakt für dich. Ne? Wir kennen die Leute.
Ja.
Aber da muss man miteinander reden. Ne?
Da muss man miteinander reden. Ich hatte erst vor 2 Wochen so einen Fall als ein Spieler. Ich bin ja in Würzburg immer noch so ein bisschen tätig. Und da kam ein Spieler, der sagte, ja, er wird jetzt von der Bundeswehr nach München versetzt, aber er würde gerne in Würzburg spielen. Also wir reden von Landesliga, von Landesligamannschaft. Sagte, ja, hast du Familie hier? Sagte, nee, ich komme nur zum Spielen hierher. Also nee, ich rufe da mal einen Trainer in München an und dann spiel doch bitte in München. Du wirst doch nicht bitte wegen dem Footballspiel in der Landesliga von München nach Würzburg fahren und dann am Abend völlig ausgelaugt wieder nachts zurückfahren. Also das machen wir nicht, sondern da suchst du den München-Verein, da gibt's gute Trainer, da gibt's gute Möglichkeiten, aber da musst du halt irgendwann schon auch mal in der Lage sein, das zu tun. Ne? Der Trainer von den Würzburgern, der hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und als sie dann weg war, sagt, aber Martin, den hast du jetzt ja abgegeben. Sag, natürlich habe ich den abgegeben, weil der kommt nicht zum Training unter der Woche und kommt zum Spiel. Und vor allem ist es so, ich schätze den jungen Mann sogar so gut ein, dass er in der GFL oder in der höheren Liga eine Chance hatte. Und dann soll er das doch nutzen. Also völliger Quatsch, das nicht zu machen. Aber da gebe ich euch natürlich recht, es gibt viele, die das dann anders sehen. Also ich bin da auch ein bisschen schräg angeguckt worden im ersten Moment. Nur es ist logisch und es macht auch keinen Sinn, irgendwas anderes zu machen. Aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, als ich in Düsseldorf war, hatten wir ein Jahr, da haben wir 32 Leute aus der Jugend bekommen und das sind, glaube ich, maximal 3 wirklich hängen geblieben. Also das verteilt sich dort oben schon ganz gut, muss ich sagen. Also ist meine Erfahrung. Da ist ja,
GFL Junior ist noch halt nochmal was anderes als GFL Männer. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, und wir waren damals einfach auch ein Halbfinalist. Also da war eine gute Mannschaft einfach. Ne? Mhm. Da musst du da erstmal reinkommen mit 19 oder 20 Jahren. Und viele haben dann eben auch das Studieren angefangen. Das heißt, ihre Lebenssituation hat sich geändert. Die mussten erstmal wieder damit zurechtkommen, raus aus der Schule, weg von zu Hause, Studium. Das musst du schon auch erstmal wieder hinkriegen. Ne? Das muss man schon ehrlich zugeben. Es sind neue Lebenssituationen, die muss verarbeitet werden.
Aber das ist ja auch generell so ein Problem, was wir haben, dass wir so eine gefühlte Dropout-Rate von über 70% haben von 19-Jährigen, die hochgehen könnten zur Männer, die da aber nie ankommen. Und gut, ich meine, wir haben trotzdem eine positive Männer-Football-Entwicklung. Da gibt es halt immer wieder Quereinsteiger. Aber das bringt uns ja nicht so wirklich weiter, als würden wir diese voll ausgebildeten 19-Jährigen mit rübernehmen können und dort als Spieler einsetzen zu können.
Ja.
Und da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen.
Ja, da habe ich einen relativ klaren Gedanken. Da sind wir wieder bei den riesigen Unterschieden der Kultur und dass diese Sportart vielleicht ein, ich sage es jetzt richtig, ohne jemandem auf die Füße zu treten, vielleicht gar keine immer funktionierende Herrenmannschaft benötigt. Und die Überlegung wäre wirklich, sich auf die Jugend zu beschränken, weil da sind die in der Schule, da sind die greifbar, da kann man mit denen Meetings ausmachen, da kann man Football wirklich relativ ähnlich einem Highschool- oder College-Programm anbinden. Aber wenn die Leute mal 8 Stunden arbeiten oder raus sind, da wird es dann schwierig, da wird es dann weniger. Da ist der Dropout tatsächlich hoch. Und dann ist es aber auch schwer, dann nochmal 5-mal die Woche zu trainieren, ne? Ja. Finde ich. Also das, ich habe da schon Verständnis dafür.
Absolut.
Ich sag mal so, meine Erfahrung ist, ich habe es ja als Trainer miterlebt, die Verringerung von 13 Schuljahren für ein Abitur auf 12, dann Wegfall Zivildienst, Bundeswehr und so weiter und so fort. Dann die Einführung der Master- und Bachelorstudiengänge, die müssen ja teilweise in so kurzer Zeit viel, viel mehr machen als ich damals im Studium.
Ja.
Und ich fand es teilweise schon hardcore.
Ja, und die Arbeitszeiten gehen ja immer mehr so Richtung serviceorientiert, also sprich bis abends. Ne? Und,
genau, das noch dazu. Ne? Und dann braucht unser Sport halt auch eine lange Regenerationszeit. Mhm. Wir haben ja nicht eine Sportart, ich nehme jetzt mal einfach Fußball, wo du sagst, okay, das war jetzt echt eine harte Trainingseinheit. Bei uns geht es nicht unbedingt um die Ausdauer, sondern es geht darum, dass du dir eine einfängst und einen blauen Fleck eben die ganze Woche mit dir rumträgst. Und dieses Hämatom am Oberschenkel, an der Schulter, an der Brust oder wo auch immer, braucht einfach eigentlich viel mehr Zeit, um wieder auf die Reihe zu kommen. Und wenn du dann eben keine Zeit hast, um zu schlafen, was ja die beste Regeneration ist, die wir haben, dann wird es schon ein Problem. Ne? Dann kann das eben dann lange dauern, bis so ein Hämatom abgeschwollen ist und du wieder 100% leistungsfähig bist.
Plus dann diese späten Trainingszeiten, die ja dann auch nochmal dieser Regeneration entgegensprechen.
Genau.
Ja, und eine Beobachtung, die ich im Gespräch mit Eltern auch mal gemacht hatte, ist, dass wenn Eltern zum Beispiel aus dem Fußballbereich kommen oder beispielsweise aus einem Einzelsportart, Leichtathletik, wir haben einen so großen Organisationsaufwand. Und ja, sind teilweise auch eine gewisse Anzahl an Leuten wirklich dermaßen angewiesen, beispielsweise Quarterbacks, du hast dann 2 oder 3 Quarterbacks, ne? Dann sind 2 nicht beim Training, dann wird das Training eventuell aus offensichtlich vielleicht ein bisschen schwierig, wenn der eine Quarterback, der noch da ist, auch, sag ich mal, gerade nicht fit ist, dann ist unter Umständen diese Offense-Einheit ein bisschen für die Katz. Ne? Das haben wir beispielsweise jetzt im Leichtathletik oder im Skilanglauf, anderes Extrembeispiel, das Einzeltraining, ne? ach, es hat geschneit, wunderbar, ich kann loslegen. Ne? Ich bin nicht davon abhängig, dass 30 andere zu diesem Zeitpunkt auch da sind.
Also die Leichtathleten machen ja ihr Training nach den Neigungen. Ne? Also die Stabhochspringer machen ihr eigenes Training mit ihren Trainern, die Zeiten, wie sie wollen, weil es nur 4 oder 5 Leute sind. Die Sprinter machen ihr Training wieder an einem anderen Tag und so weiter. Das ist schon einfacher als bei uns. Aber da müssen wir einfach unterscheiden, dass wir eine ganz besondere Sportart haben, die übrigens die schönste Sportart ist, die es überhaupt gibt.
Auf jeden Fall.
Wir haben die und wir müssen unsere Wege finden. Wir sind jetzt nach über 40 Jahren Football tatsächlich immer noch nicht so weit, dass wir da echte Wege gefunden haben.
Ich glaube ja auch, dass Football sehr schlecht als Freizeitsport taugt. Ja, also A, brauchen wir sehr viel Personal, um diesen Sport aufrechtzuerhalten, sowohl auf Spieler- als auch Trainerseite. Wir brauchen sehr viel Trainingsequipment dafür, was sehr viel, sehr teuer ist. Und die Sportart an sich, du sagtest gerade selber, ne, Regeneration, wenn du eine Verletzung hast, dann trägst du sie die ganze Woche mit dir rum. Eigentlich für just for fun bringt die Sportart nicht allzu viel, weil wenn du dann nicht richtig trainiert bist und dann eine Verletzung kriegst, dann hast du aber eine richtige Verletzung.
Das würde aber gegen unser Sportsystem sprechen. Ich habe das ja in Berlin dargestellt, von der Breite in die Spitze. In den USA ist von der Spitze in die Breite. Ja. Da zählt erstmal nur die Spitze und später, wenn du eben nicht mehr der Spitze bist, dann gehst du in die Breite. Und das ist bei uns anders aufgebaut und hat bestimmt auch für viele Sportarten, also Fußball, seine Berechtigung. Nur für uns taugt es bedingt. Ich sag's mal so politisch vorsichtig.
Ich bin ja auch der Meinung, weil wir jetzt zum Beispiel meistens die Probleme haben, O-Liner zu finden oder D-Liner zu finden. Ne? Das ist halt das, was du immer suchst und nie da ist. Oder wenn du sagst, kommen sie auch nie zum Training. Warum guckt man nicht? Also wir haben ja das Problem, dass wir in Deutschland nach NCAA-Regeln spielen, auf Gedeih und Verderb. Aber wieso gucken wir nicht, ob man da nicht sinnvolle Regeländerungen findet, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, Richtung A11-Football, wo wir nicht auf O-Liner angewiesen sind. Warum spielen wir das nicht? Ja, das würde dem einen oder anderen Verein die Arbeit oder das Leben so ein bisschen einfacher machen.
Aber dann würden wir mehr Richtung Breite gehen.
Das ist halt die Frage, was wir machen wollen. Sport, ne?
So verändern, dass wir mehr in die Richtung Breite gehen, ne?
Aber das versuchen wir ja gerade mit Flag Football. Ne? Wir merken,
Da muss der politische Wille halt da sein. Ne? Genau. Es kann ja sein. Und dass man trotzdem 10, 12 GFL-Vereine hat, die einfach der Leuchtturm sind, so wie wir vorhin das mal gesagt haben. Also machbar ist es auf alle Fälle.
Ja, weil das Gefühl habe ich jetzt momentan, dass man merkt, okay, Jugendtackle funktioniert nicht mehr. Also forcieren wir das jetzt Richtung Flag Football. Ja. Ob es jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist so dieses subjektive Empfinden, was ich gerade habe.
Ja, genau.
Mensch, ist das spannend.
Ja. Ich glaube, wir können noch stundenlang quatschen.
Vielleicht sollten wir da einfach noch mal irgendwann noch eine Folge machen.
Da müssen wir noch mal eine Folge machen, unbedingt.
Müssen wir in die Verlängerung gehen mit unserem Joint Venture her.
Ach, Verlängerung hat mir beim Super Bowl schon gereicht. Gott, war ich müde.
Hat sie da schon gereicht, ja.
Ja, und ich habe Powernappings bei den Werbepausen gemacht. Ne? Ich wusste nicht, dass ich sowas kann. Ne? So 2 Minuten Powernap, wusste ich gar nicht.
Ich habe die Halbzeitshow verpennt, also völlig verschlafen.
Den Arscher hast du verpennt, Mensch, das war doch so toll.
Mit dem ersten Football-Sound bin ich wieder aufgewacht, aber in der Halbzeitshow war ich weg.
Das war eine geile Fähigkeit. Bei
Bing, liegt die an.
Ja, also wir haben auch viele Kommentare in unserem Chat gehabt, also die Resonanz war sehr gut. Super. Ich fand es auch mega spannend. Carsten, wie fandest du es?
Ich kann nicht glauben, dass wir schon fast 2 Stunden online sind.
Ja, ne? War sehr kurzweilig.
Ja, es ging sehr fix und ich glaube, Hartwig JP hat ja noch geschrieben, ob wir denn relativ schnell zum Football kommen und ich glaube, das haben wir geschafft nach ein paar Minuten.
Stimmt. Und haben es jetzt auch lange durchgezogen. Wollte ich gerade sagen, ne? Die Wette war unter 15 Minuten, ich glaube, das haben wir hingekriegt diesmal.
Ich glaube es auch, Football, ne? War viel Football, ja. Kommt ihr denn zur BCC nach Würzburg, zur Coaches Convention, Carsten und Florian?
Ich hatte es eigentlich immer schon mal vorgehabt, aber mit Baby ist gerade ein bisschen schwierig.
Schwierig.
Ja, und Urlaubsplanung bei mir ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich hab's auch nicht vor, aber ich hoffe, ich krieg's mal hin, endlich mal.
Ne? Ich weiß, Martin ist Redner, ne? Du hast einen Vortrag.
Ich sag da was, ne? Ja. Mhm.
Aber es ist ja manchmal so witzig, ne? So Privatleben und Football, ne? Und Zeitplanung, oh mein Gott.
Ja, ne? schwierig manchmal, ne?
Ja, ich bin ja auch schon seit 3 Jahren irgendwie dabei zu erzählen, ich finde jetzt irgendwann mal den Absprung als Trainer, aber.
Vergiss es.
den Trick kenne ich.
Ja, genau.
Aber dieses Jahr wird es in der Tat schwierig. Also ich war dieses Jahr noch nicht einmal beim Training gewesen. Schande, Asche auf mein Haupt. Aber so ist es manchmal.
Da wollte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, wenn das vielleicht jemanden interessiert. Martin betont auch immer, dass Coaches, die mal bei ihm mit in den USA im College dabei waren, dass die dann eigentlich committed sind und lange dann dabei bleiben und dann nicht an den Nagel hängen dann alles, weil Martin wird im September, 22. bis 29. September, bist du wieder in South Dakota bei Bob Nielsen.
Ja.
Do your job war dein Slogan.
Das ist mein Job, ne?
Genau. Also ich glaube, kann man sich noch anmelden, Martin, bei dir, wer da mit dabei sein möchte.
Ja. Vielleicht solltest du mal so ein Gewinnspiel draus machen, ne? Auf die teilnehmen, der darf mitkommen.
Ja, trotzdem muss das ja irgendeiner bezahlen. Du bist ja lustig.
Ja, wenn man einen Sponsor findet, ne, dann Donation, der sagt, hey, einen sponsor ich, einen Teilnehmer, dann machen wir ein Gewinnspiel draus, ja.
Das jagt dir dann die Zuhörerzahlen durch die Decke.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Wenn es nicht schon der qualitative Inhalt ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Wobei, ich stelle mir sowas schon extrem geil vor, ne?
Ja.
Mach mal Gewinnspiel, ich bin mal gespannt.
Also, lieber Johannes, lieber Martin, vielen Dank, dass wir das machen konnten. Es hat viel Spaß gemacht und ich fand die Show jetzt wirklich so gut und ich glaube, wir wissen alle, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen von dem, was wir alles hätten erzählen können. Also, ich denke wirklich, wir sollten da nochmal irgendwo eine Fortsetzung draus machen.
Ja, das kann man auf jeden Fall gerne machen. Also auch Kelly und Carsten, auch danke an euch. Das hat jetzt echt Spaß gemacht. Ich habe viel zugehört, ihr Coaches untereinander. Das war jetzt spannend. Für mich ist es wichtig, dass das alles so im Flow ist und das war's. Also ich musste gar nicht viel moderieren. Also hat echt viel Spaß gemacht. Auf eines wollte ich noch hinweisen, weil Martin da jetzt auch Jugend, weil wir es ja auch hatten. Er hatte die German Football Academy mit Lutz Breyer jetzt gegründet, wo es ihm auch darum geht, jetzt Jugendliche nicht nur so einmal im Jahr mal kurz so ein Jugendcamp, sondern über mehrere Monate dann auch zu begleiten, um den Fortschritt zu erleben. Also wen das auch interessiert, da gibt es regelmäßig was.
Da würde ich gerne mal ein Thema draus machen. Wie kommt es, dass so eine Academies erst aus dem Boden sprießen? Ja, sind die Vereine nicht mehr selber in der Lage auszubilden? Läuft das alles nur über Outsourcing?
Später, nicht heute.
Nicht mehr heute.
Schreib's dir auf.
Das nächste Mal, ja. Also gut, dann vielen Dank euch alle. Ich hoffe, alle konnten viel mitnehmen davon auch. Ich denke, ich werde es auf 2 Teile veröffentlichen, Martin. Und dann hoffentlich können wir das demnächst wieder fortsetzen, dass es nicht irgendwie 2 Jahre dauert von der Idee, bis wir uns wiederfinden. Und wünsche euch alles Gute. Habt noch einen schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut.
Schönen Feierabend.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Die Coach Potatoes.